Guten Morgen, Jenny hier und ihr hört den Einmischen-Podcast, hier wird Politik betreut. Ich hatte heute eigentlich was anderes geplant, so inhaltlich für den Podcast, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse und des Terroranschlags in Israel und der dortigen Situation habe ich mich für inhaltlich was anderes entschieden. Das würde jetzt aktuell absolut nicht passen, was ich geplant hatte. Deswegen hier und heute einfach mal eine Buchbesprechung mit Mick zur Jakarta-Methode. Ein wunderbares Buch, das man unbedingt mal gelesen haben muss, ist mittlerweile auf Deutsch zu haben, findet ihr in den Shownotes. Und ich hoffe, dass euch das Gespräch mit Mick zu dem Buch gefallen wird, euch ablenken wird und ja, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, dass ihr sicher seid, dass eure Lieben sicher sind. Es ist keine schöne Situation aktuell für niemanden. Ja, und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, freue ich mich natürlich auch. Findet ihr die Möglichkeit in den Shownotes. Teilt ihn, empfehlt ihn weiter. Das würde mich und Mick besonders auch sehr, sehr freuen. Und wir versuchen, euch mit guten Podcast-Folgen ein wenig Licht in diese dunklen, dunklen Zeiten zu bringen. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Mick, der Jakarta-Methode und mir.
I am a super PAC and so can you.
Was ich ja diesen Monat nicht vergessen darf, es ist ja schon wieder ein Septembermonat rum. Das bedeutet natürlich einen herzlichen, herzlichen Dank an alle Unterstützerinnen dieses Podcasts und deswegen jetzt mal herzlichen Dank an den Superpack für diesen Monat, der gefüllt wird durch Zayo, Daniel, Rudi, den Puppe, Kaiserin Fleischner, David, Joachim, Sebastian und der wundervolle Klaus Badenhagen, die alle Mitglieder bei Steady sind und mich dort mit Beiträgen regelmäßig unterstützen. Ein herzlicher Dank geht raus auch an alle, die Dauerüberweisungsunterstützer sind, beziehungsweise Geld halt auf das Konto überwiesen haben. Die Informationen, wie ihr diesen Podcast unterstützen könnt, findet ihr natürlich alle in diesen Shownotes, berühmt-berüchtigten. Und diesen Monat, also im September, haben unterstützt Stefan mit 5 Euro, herzlichen Dank. Nicolia mit ebenfalls 5 Euro. Ein Dank geht auch raus an Philipp, Tobias und Harald. Harald hat 11,11 Euro gesendet. Herzlichen Dank. Danke an Christoph und danke an Andreas für 5 Euro. Ein Dank geht raus an Robert und an Stefan, der hat 5,55 Euro gespendet. Herzlichen Dank in die Schweiz geht an Edith. Diesen Monat sind es 20,70 Euro. Herzlichen Dank an André, Ingo und Dominik, der 5 Euro spendet. Danke an Marvin für ganze 10 Euro. Danke an Anonym. Danke an Kai für 5 Euro. Danke an die Podcast-Familienunterstützung von Linda, Lydia und Robert in Höhe von 10 Euro. Danke an Ingmar für 15 Euro. Danke an den Dauerunterstützer, Unterstützer der ersten Stunde, Carsten, mit 5,67 Euro. Danke an Thomas für 2x Pi, was 6,28 Euro sind. Danke an Frank. Und last but not least ein Dankeschön an Linus. Und ich hoffe, vor allem auch für alle Unterstützer, dass diese Folge euch heute gefällt. Guten Morgen, Jenny hier und ihr hört den Einmischen-Podcast, hier wird Politik betreut. Ich hatte heute eigentlich was anderes geplant, so inhaltlich für den Podcast, aber aufgrund der aktuellen Ereignisse und des Terroranschlags in Israel und der dortigen Situation habe ich mich für inhaltlich was anderes entschieden. Das würde jetzt aktuell absolut nicht passen, was ich geplant hatte. Deswegen hier und heute einfach mal eine Buchbesprechung mit Mick zur Jakarta-Methode. Ein wunderbares Buch, das man unbedingt mal gelesen haben muss, ist mittlerweile auf Deutsch zu haben, findet ihr in den Shownotes.
Und ich hoffe, dass euch das Gespräch mit Mick zu dem Buch gefallen wird, euch ablenken wird. Und ja, dass ihr gut durch diese Zeit kommt, dass ihr sicher seid, dass eure Lieben sicher sind. Es ist keine schöne Situation aktuell für niemanden. Ja, und wenn ihr diesen Podcast unterstützen wollt, freue ich mich natürlich auch. Findet ihr die Möglichkeit in den Shownotes. Teilt ihn, empfehlt ihn weiter. Das würde mich und Mick besonders auch sehr, sehr freuen. Und wir versuchen, euch mit guten Podcast-Folgen ein wenig Licht in diese dunklen, dunklen Zeiten zu bringen. Also jetzt erstmal viel Spaß mit Mick, der Jakarta-Methode und mir.
Genau, Askese.
Apropos historische Aufarbeitung und Verantwortung. Ja. Ich versuche jetzt mal ganz geschmeidig zu dem Buch zu kommen, über das wir eigentlich sprechen wollten. Hm. So, wir haben jetzt 2 Monate gehabt, in denen wir nicht gesprochen haben.
Ja.
Und ich freue mich schon, wenn wir die ganzen Tipps aufarbeiten und vielleicht ein bisschen auch nochmal über Orcas und Wale reden können. Mal sehen, was ich finde. Aber wir hatten uns geeinigt vor meiner Sommerpause über Vincent Bevins Buch zu reden, die Jakarta-Methode, wie ein mörderisches Programm Washingtons unsere Welt bis heute prägt. Und hier an der Stelle nochmal eine wärmste Empfehlung natürlich für deinen Podcast, vor allem die letzte Folge, neben der Spur. In der letzten Folge ging es, ich meine jetzt nicht die Sonderfolge mit,
mit Rudi Bach.
Mit Rudi, sondern ich meine die Folge davor, in der ging es um Niger und den Putsch in Niger. Ich würde ja sagen, wir leben in der Welt, die die Jakarta-Methode geschaffen hat.
Ja.
Das ist so, nach 300 Seiten Buch von Vincent bin ich der Überzeugung, die Welt, in der wir leben, in der es diesen Angriffskrieg auf die Ukraine gibt und alles das drumherum, was sich weltweit entwickelt, das Lossagen vor allem auch afrikanischer Staaten von dem Westen und seiner Einflusssphäre. Mhm. Das sind alles noch Nachwehen und Folgen von dieser Jakarta-Methode.
Ja, es hängt auf jeden Fall mit allem zusammen. Ne? Also es ist ja prinzipiell ein Buch über den amerikanischen Antikommunismus und seine Folgen. Aber es kommt natürlich nicht darum, um quasi das auch in einen kolonialen Kontext zu setzen und natürlich daraus auch Verbindungsstücke zu unserer jetzigen Zeit zu ziehen. Ne? Weil wir reden natürlich, wenn wir davon sprechen, ja nicht nur von den CIA-Methoden, ja, und der politischen Agitation Washingtons im zweiten Red Scare, wenn man so will, also dieser großen kommunistischen Angst und natürlich dem Kalten Krieg, sondern sprechen natürlich auch von den Institutionen, die in der Zeit gewachsen sind und den Strukturen, die in der Zeit gewachsen sind und die ja letztendlich bis heute eben nachwirken und gerade eben mit Blick auf Afrika. Ja, also in dem Buch wird der fast, glaube ich, fast jede afrikanische Bewegung genannt. Ja, und auch eben das die große Dilemma, in denen sie damals waren. Gerade aus der Befreiung raus, eben im Regelfall massives wirtschaftliches Defizit, ja, eine arme Gesellschaft, man versucht sich da raus zu bewegen. Und ich finde, dieses Buch macht das vielleicht als erstes einmal so ganz fantastisch deutlich, wie halt eben die afrikanischen Gesellschaften oder auch Südamerika sich halt eben aus diesem kolonialen Geflecht versuchen zu befreien, dann feststellen, okay, unsere koloniale Befreiung kostet uns eine ganze Menge, nämlich vor allem quasi wirtschaftlichen Einfluss. Und natürlich entsteht diese kolonialistische Befreiung auch sehr, sehr stark aus sozialistischen Bewegungen, ne? Die natürlich massiven Auftrieb in einem Land, in dem du nicht frei bist, in dem du natürlich einer ausländischen Elite untergeordnet bist und so, natürlich werden da gerade sozialistische Bewegungen eben groß, die sagen, nee, wir holen uns das Land zurück, ja, wir sind eine Gemeinschaft letztendlich, wir sind vielleicht auch sowas wie eine internationale oder zumindest panafrikanische Gemeinschaft und wir holen uns das zurück und daraus dann quasi die Reaktion, Dinge zu verstaatlichen, ja, versuchen die wirtschaftliche Kontrolle zurückzugewinnen, man blickt Richtung Westen, dem Westen ist es offensichtlich egal, ja, der hat daran überhaupt kein Interesse, die USA auch nicht so richtig, ja, die Fonds da eben zur Verfügung zu stellen, Entwicklungshilfe, all diese Sachen, eine wirtschaftliche, dass sich die Länder wirtschaftlich profilieren können. Also bleibt ja nichts anderes übrig. Man blickt in Richtung Sowjetunion, man ist, okay, da müsst ihr uns halt irgendwie helfen, ja, wir hätten ganz gerne unsere eigenen Anlagen, um hier Öl zu pumpen und solche Sachen. Die Sowjetunion hält und damit ist man quasi gefangen in diesem Gerüst des Kalten Krieges und auch absolut antagonisiert eben von den US-Amerikanern, die damals eben versuchen, den internationalen Kommunismus kaputt zu hauen und da wirklich brachial in diese Länder hineingehen und eigentlich alles zerschlagen, was an sozialer und demokratischer Bewegung aufmacht. Und zwar von eben Indonesien über Kongo bis eben Südamerika, Brasilien, Argentinien und Co.
Ich hatte mich gemeldet.
Bitte?
Ich hatte mich gemeldet.
Du hast dich gemeldet.
Weil mir fiel da eine besondere Stelle in diesem Buch ein. Da ging es darum, dass Kennedy und seine Geschwister den großen Staatsgründer Indiens besucht haben. Und zwar nicht Mahatma Gandhi, sondern Nehru. Das ist ja eigentlich der Vater der indischen Verfassung und der indischen Demokratie. Und da lese ich mal kurz vor. Als Jack und zwei seiner jüngeren Geschwister 1951 mit Nehru zu Abend aßen, habe der indische Staatschef, wie Bobby Kennedy berichtete, gleichsam herrisch, gelangweilt und unbeeindruckt gewirkt. Sein Interesse habe nur der Kennedy-Schwester Pat gegolten. Als JFK Nehru nach Vietnam fragte, habe der Inder den französischen Krieg als Beispiel für den Kolonialismus abgetan und dem Untergang geweiht sei. Die USA würden ihre Hilfsgelder in ein Fass ohne Boden schütten. Behutsam, wie gegenüber Kindern, habe Nehru die Kennedys belehrt. So die Tagebuchnotizen eines verärgerten Bobby. Der Kommunismus biete den Menschen in der dritten Welt etwas, wofür es sich zu sterben lohnte. Wir, also die USA, hätten ihnen dagegen nur den Status quo zu bieten. Und das ist super interessant, weil in gewisser Weise, Nehru hat ja recht, also ich finde, der Autor lässt den Kommunismus beziehungsweise vor allem die Sowjetunion und die blutige Herrschaft dieses Systems irgendwie viel zu gut wegkommen. Ja? Aber wir reden ja von den USA und der Jakarta-Methode. Zur Kritik an diesem Buch können wir ja noch später kommen. Aber also das ist so eine Anekdote, die viel darüber aussagt, was Kolonialismus in diesen Gesellschaften angerichtet hat, wie arm die jeweiligen ethnischen Bevölkerungen waren und das Versprechen von Sozialismus, es ist ja in weiten Teilen dieser Länder nicht Kommunismus, sondern Sozialismus. Ja? Also was die USA und die Geheimdienste dann als Einstieg für den Kommunismus sahen. Ja?
Ja.
Und jeder, der nicht für sie war, war gegen sie. Aber Entschuldigung, aber diese Idee, dass man Freiheit bekommt und Gleichheit und einen gewissen sozialen Aufstieg im Vergleich zu vorher, als man unter der kolonialen Herrschaft praktisch nichts hatte, das kam halt unter anderem von Sozialismus, von Kommunismus. Also zum Beispiel Bodenpolitik, Umverteilung von Grund und Boden von reicheren Bevölkerungsteilen oder ehemaligen kolonialen Herren an die breite Bevölkerung. Das sind so Sachen, die haben die USA ihnen nicht großartig versprochen. Was die USA wollten, war, ihre eigenen Interessen in diesen verschiedenen Ländern durchzusetzen. Und da ging es vor allem um Rohstoffe, um das Garantieren der wirtschaftlichen Interessen ihrer eigenen Unternehmen.
Ja.
Und dann war es genau das, was Nehru nämlich gesagt hat. Und das ist der Status quo, den man schon hatte unter dem Kolonialismus. Und dass man sich dann natürlich, wenn die USA einem kein besseres Bild oder keine bessere Zukunftsperspektive geben, am Ende des Tages sogar den Sowjets zuwendet, selbst wenn man vorher unabhängig war und so gesagt hat, wir sind neutral, wir wollen da gar nicht mitspielen. Das war nur logisch. Ja? Also wozu sollst du dich blutig und wirklich aufopferungsvoll von deinem Kolonialherrn Niederlande, Großbritannien oder was auch immer befreien, Frankreich, nur um dann unter einem neuen Herrn den USA zu stehen und keine Weiterentwicklung zu bekommen und auch keine also von der rechtlichen Stellung als Bürger keine bessere Entwicklung zu bekommen. Und das ist so etwas, was ich am Ende des Buches finde, was die USA bis heute nicht gelernt haben. Sie haben null Verständnis dafür, für den Rest der Welt.
Ja, ich meine, man kann jetzt wieder darüber reden, woher das kommt. Ne? Also die US-Amerikaner, die eben den Ersten wie den Zweiten Weltkrieg ja als unangefochtene Supermacht verlassen, auch so ein bisschen selbst davon überrascht sind und sich ja zu dem Zeitpunkt 1945 plus vielleicht 5 Jahre ja eigentlich quasi als die mit einem großen Selbstbewusstsein ausgestattet, als die Idealform letztendlich sehen und eigentlich auch als das, wohin sich alle anderen hinentwickeln sollen. Ne? Also eine kapitalistische Demokratie, massives Wachstum, Liberalismus, all diese Vorstellungen, die wir noch heute mit den USA verbinden. Und da ist ja durchaus auch das Momentum drin. Damit startet man letztendlich auch noch in den Koreakrieg, auch wenn das auch schon davon geprägt ist. Aber die Idee von so ein bisschen an dem US-Wesen soll die Welt genesen, ja, aber gar nicht in so einer absolut kritischen Variante, sondern durchaus ja, man will ja eigentlich Demokratie befördern. Das ist ja eigentlich die Grundidee. Und da ist man ja durchaus, da wird man ja auch von den anderen Staaten, gerade auch vom globalen Süden, noch in seiner noch relativ unbekannten Rolle, halt ja eigentlich gesehen als Hoffnungsträger unmittelbar. Ne? Weil man eben ja nicht der Imperialismus aus Europa ist, sondern man ist ja quasi die erste und größte Demokratie der Welt. Man verspricht sich sehr, sehr viel von diesem Partner. Nur, dass die US-Amerikaner natürlich schon zu dem Zeitpunkt wahnsinnig starke wirtschaftliche Verstrickungen in all diesen Ländern hatten. Ne? Und natürlich letztendlich in Kooperation mit Europa zwangsläufig in diese kolonialen Systeme auch hineingezogen wurden. Und dann entstehen halt solche Sachen wie United Fruit Company, die ja bis heute letztendlich dieses Sprichwort der Bananenrepublik geprägt hat, was ja letztendlich nichts anderes heißt als ein armes Land, was so dominiert ist von einer Firma, eben die United Fruit Company, dass sie eben zur Bananenrepublik wird. Ja, also dass da letztendlich ein politisches System gar nicht entstehen kann, sondern da liegt die Kontrolle einfach in der Hand der letztendlich von so Superkapitalisten und halt von großen Corporations, ja. Und gerade in den Ländern, die halt zu der Zeit noch eine sehr, sehr wenig ausgeprägte Demokratie hatten. Und die US-Amerikaner wollen ja durchaus für die Demokratie kämpfen, stellen dann aber eben im Kontrast zur Sowjetunion in diesem neuen Kampffeld relativ schnell fest. Also Demokratie, das stellen wir erstmal hinten an, ja, hinter eben Bekämpfung von Kommunismus. Und daraus entsteht ja dann letztendlich alles, was daraus folgt, in Kombination mit diesen wirtschaftlichen Verstrickungen, die sie halt eben auch schon haben. Ne? Wenn man dann eben von Ölern Lagen spricht in Indonesien oder ähnliche Sachen, ja, die auch einfach eine wahnsinnige Kontrolle oder zumindest einen wahnsinnigen Einfluss ausüben auf US-Politik, ja, weil es eben die auch damals einfach wirklich gigantische Companies waren, ja. United Fruit war eine Riesenfirma, die waren ganz Südamerika unterwegs, die hatte ihre eigenen paramilitärischen Einheiten, ja, die war massiv unterstützt durch viele Senatoren und speiste natürlich auch wieder Gelder zurück in die USA und hat diesen Aufschwung der USA auch mit bewältigt und letztendlich auch das Wirtschaftswunder, ja, dass eben die US-Amerikaner anders als die Deutschen nach 1945, die halt nichts zu essen hatten, halt eben all diesen Wohlstand, all diesen Überfluss hatten. Und es kommt dann einfach zu so einer ganz ungünstigen historischen Verflechtung, ja, die auch wirklich, wo man muss auch einfach sagen, die Staaten, die sich aus dem Kolonialismus befreien, was ja auch nun möglich ist durch den Zweiten Weltkrieg, aber kommen halt eben auch in so eine absolute Pechlage, ja, also sie haben einfach, sie sind halt eben gefangen in diesem Kampf zwischen diesen beiden Großmächten, die halt irgendwie um sie buhlen. Und letztendlich sind sie am Ende das entscheidende Opfer dieses Konfliktes. So, ne? Also
ja, aber an dem Punkt, die eine Sache zuerst. Also wir haben ja vorhin über historische Verantwortung gesprochen. Mhm. Und ich finde, man erzählt sich halt selber ein Bild von der eigenen Geschichte, das einem positiv dastehen lässt. Hm? Und auch bei den USA erzählen wir immer dieses Bild von den USA als Leuchtfeuer der Demokratie in der Welt. Also die Einwohner sozusagen, also die Kolonialisten in den USA sagen sich los von dem kolonialen Herr Großbritannien und schaffen die erste Demokratie der Welt in einem Unabhängigkeitskrieg. Und da hat der Autor ja gleich zum Anfang uns mal ein bisschen eingefangen, was denn es bedeutet hat, nachdem diese ehemaligen Kolonien dann unabhängig waren, was das auch für die Ureinwohner unter anderem in Nordamerika bedeutet hat. Und an der Stelle würde ich sagen, die USA beginnen mit Gewalt, sie erlangen ihre Macht mit Gewalt gegenüber bereits vorhandenen Ureinwohnern. Und dieses gewaltsame System setzen sie dann nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg für den Rest der Welt um ihre Machtposition unter anderem natürlich auch im Kampf gegen die UdSSR zu behalten. Nichtsdestotrotz ist auch dieses Land geprägt durchgängig von Gewalt gegenüber anderen und Unterdrückung. Ja? Und lese ich mal kurz vor. Ende des 18. Jahrhunderts vertrieb die Führung der britischen Kolonie die Monarchie in einem Revolutionskrieg und errichtete ein bemerkenswert effektives System der Selbstverwaltung, das in leicht geänderter Form bis heute besteht. International galt das Land bald als Vertreter und Verfechter revolutionärer demokratischer Ideale. Aber innenpolitisch war die Sache deutlich komplizierter. Die Vereinigten Staaten blieben nach wie vor eine Gesellschaft von brutaler weißer Vorherrschaft. Die a priori gesetzte Verdrängung der einheimischen Bevölkerung hatte einen Völkermord zufolge. In ganz Amerika, von Kanada bis hinunter nach Argentinien, tötete die europäische Kolonisation zwischen 50 und 70 Millionen Indigene, etwa 90% der Urbevölkerung. Also es ist von Anfang an eine Geschichte von Mord und Totschlag. Ja, und naja, diese, klar, diesen historischen Hintergrund hat man halt in den USA auch nicht aufgearbeitet. Und wir erzählen auch immer dieses Ideal von den USA, dass es in letzter Zeit natürlich auch innerhalb der eigenen amerikanischen Erzählung Brüche bekommen hat, hat natürlich hauptsächlich mit der Historie der Sklaverei zu tun. Aber dieses Thema hat auch die amerikanische Gesellschaft bisher nicht wirklich auf der Agenda.
Nee, ja, natürlich nicht. Aber ich meine, das ist ja die Selbstwahrnehmung.
Und noch ein Punkt,
um die es geht.
Bevor wir weitermachen. Es gab einen dritten Weg. Die USA hätten akzeptieren können, dass diese Staaten sagen, also wir wollen neutral bleiben, wir wollen unseren eigenen Weg gehen. Aber an einem bestimmten Punkt haben sie gesagt, wer nicht für uns ist, ist gegen uns.
Ja.
Das waren alles Staaten, also die Jakarta-Methode belegt es ganz toll. Indonesien war ein Staat, der gesagt hat, also wir wollen uns hier eigentlich auf uns konzentrieren. Wir wollen uns nicht komplett an euch binden, wir binden uns aber auch nicht an die UdSSR. Die Amerikaner mit ihrer Politik haben teilweise Jakarta dazu getrieben, sich an einem bestimmten Zeitpunkt dann an Moskau zu wenden. Aber das hat mit den Handlungen auch der CIA zu tun gehabt. Weil sie nicht akzeptieren konnten, dass ein Staat unabhängig bzw. neutral bleiben wollte. Und das ist eine Entscheidung gewesen.
Genau.
Und das hat nichts mit dem Konflikt zu tun, sondern sie haben gesagt, nee, es gibt keine unabhängigen, neutralen Staaten. Wir entscheiden, was ihr seid.
Ja, aber die Frage ist ja, also ich meine, das Buch schildert ja wirklich in absolut grausamen Dinge, die infolgedessen passiert sind. Und ja auch einfach eine, eben in Indonesien extrem, einmal eine Gewalteruption im ungeahnten Ausmaße. Und da stellt sich ja die Frage, wie kommt es dazu? Ja, also warum ist es nötig? Warum entwickelt es sich hin in diese Richtung, wo man dann ja eigentlich zumindest in Indonesien ja von einer Art von inszenierter, aber dann letztendlich unkontrollierter Gewalt sprechen muss? Ja, also wo eben, wir können es gleich nochmal schildern, wie genau es dann dazu kommt, aber wo es eben bis zu dem Punkt geht, ja, wo
also, das also an dem Punkt des Buches habe ich dann auch gedacht, also es trifft einen, wenn man das Kapitel dann anfängt zu lesen, wie ein Vorschlaghammer, weil alles bis dahin war eine geordnete Beschreibung der Hintergründe.
Ja.
Und ab einem bestimmten Punkt, so Seite 200, wenn er anfängt, von diesem Ausbruch der Gewalt zu erzählen, also was dann in Indonesien wirklich detailliert passiert ist, da trifft einen das wie ein Vorschlaghammer und man liest praktisch ein ganz anderes Buch.
Ja, genau. Und es ist so brachial und es ist so... Ja. Es ist tatsächlich fast so unvorstellbar. Also man begreift direkt, wenn man sich natürlich mit solchen Dingen auseinandersetzt, woher halt eben auch ein gewisser Anti-Amerikanismus eben in der Linken kommt. Ja, weil es sind genau diese Sachen, die halt eben in der Mehrheitsgesellschaft selten besprochen werden, die aber historisch eben passiert sind, die sich immer so ein bisschen nach Verschwörungstheorien anhören. Aber ich meine, er arbeitet es ja da auch auf an einem großen Angebot von Quellen, von persönlichen Einblicken. Ja, all diesen Akten, die inzwischen freigegeben wurden, weil sie hat sich niemand mehr
dafür Ja, die Quellen sind das CIA.
Ja, genau. Die Quellen sind halt eben dann die CIA. Und es kommt eben zu dieser absoluten Absurdität, ja, dass das Militär nicht nur mit Waffen ausgestattet wird und Co., sondern um dann halt eben Menschen abzuschlachten und quasi alleine rausgeht, ja, und wir wissen nicht, wie viele genau, ja, aber wir gehen davon aus, Millionen von Menschen tötet, ja, jeder, der halt eben als Kommunist, als Sozialist gebrandmarkt wird, ja, von seinen Nachbarn verpetzt wird, was auch immer, der stirbt letztendlich durch das indonesische Militär, was zu dem Zeitpunkt halt irgendwie darüber versucht, die Macht an sich zu reißen, und das wird inszeniert und das wird vorbereitet und massiv unterstützt durch die CIA bis zu dem Punkt, wo die CIA halt einfach Kill-Lists an die Soldaten der Indonesier halt eben weitergibt. Einfach Listen mit Kommunisten. An
die von den Amerikanern ausgebildeten Militärs.
Genau, einfach Listen mit Kommunisten und Sozialisten, ja, und die werden da einfach durchgereicht, so von irgendeiner CIA-Instanz, und dann sterben halt am Ende Tausende von Menschen, die halt irgendwie auf diesen Listen stehen. Und da ist ja die Frage, wie kommt es zu dieser Entwicklung? Ich glaube, das Selbstverständnis der USA einfach als eben dieses demokratische Leuchtfeuer und gleichzeitig eben auch die besondere Situation, in der man sich halt nach 1945 befindet, in Kombination damit so Sachen, auf die wir auch noch zu sprechen kommen, ja, so einer ethnischen Komponente, die natürlich in all dem auch eine große Rolle spielt, ja, eine tief rassistische Angelegenheit. Aber dieses Selbstverständnis, aus 1945 rauszukommen halt als die Megademokratie und halt eben auch das das führende Land, die Supermacht und letztendlich damit betraut, ja so auch so ein bisschen aus Sicht der Europäer, die Welt jetzt zu ordnen. Ne? Das ist jetzt so die große Verantwortung. Man ist die Nummer eins. Auf einmal ist man die Nummer eins, man muss die Welt jetzt ordnen. Und das hat natürlich auch viel mit machtpolitischen Interessen zu tun. Ja, man kommt da nicht automatisch hin, ja, und auch nicht zufällig, sondern viele Menschen arbeiten daran, dass man in diese Position halt hineinkommt. Ja, es ist das Wirtschaftswunder, es sind so Sachen wie die Kredite, die halt eben nach Europa fließen während beider Kriege. Ja, dass man eben nicht so sehr zerstört ist, in Kombination eben damit auch konstant seine Machtposition aufzubauen. Und man fühlt sich ja offensichtlich schon bedroht durch den Kommunismus. Also es macht ja nur Sinn, wenn man sich tatsächlich bedroht fühlt durch den Kommunismus. Und offensichtlich eine Gefahr im Kommunismus sah, die wir heute wahrscheinlich schwer nur noch nachvollziehen können, gerade wenn wir nach dieser Phase geboren sind. Aber eben, dass dieses wirtschaftliche System, auf dem die USA basierten und von dem sie halt eben zu dem Zeitpunkt dachten, die US-Administration, das ist letztendlich das Modell für die Welt, nämlich der liberale Kapitalismus, an dem letztendlich auch all diese Gesellschaften irgendwie genesen werden, ja, dann eben bedroht sah durch den Kommunismus, aber gleichzeitig eben so verbandelt war letztendlich mit dem alten Nachbarn Europa und auch schon so, so in seiner eigenen Dogmatik davon gefangen war, wie Kapitalismus und Demokratie aussehen muss, dass man letztendlich den anderen nicht mehr zugestehen kann, ihren eigenen Weg darin zu finden und zu suchen irgendwie so. Und das finde ich einfach krass, also wie sich das entwickelt, weil ich finde es auch so schwer zu beurteilen, was von wo denn letztendlich durchläuft. Ja, also wie kann es sein, dass auf der einen Seite eine Dogmatik ausgegeben wird von ja am Ende doch demokratischen Regierung, die sagt, okay, wir müssen den Kommunismus bekämpfen und am Ende stehen dann irgendwie Millionen von Toten in Indonesien, ja, für die nie Rechenschaft ergriffen wird und die letztendlich, was letztendlich auf wahrscheinlich den Coup von der CIA von 15 Leuten hinausläuft, die das irgendwie gemeinschaftlich inszeniert haben, einfach weil sie die freie Hand hatten. Ja, also wie viel davon ist gesteuert, wie viel davon ist auch einfach entstanden, weil man den Leuten halt einfach den Spielraum gegeben hat, zu sagen, ja, bekämpft halt den Kommunismus, ja, macht, wie ihr wollt, so, alle Türen stehen euch offen.
Ja,
also ich finde es so schwer zu greifen, ich finde es einfach
hochinteressant. Man redet ja in Verbindung mit Trump auch immer viel von dem Deep State und Trump sagt, der Deep State ist böse, weil er persönlich sich von dem Deep State verfolgt fühlt.
Ja.
Also fernab von dieser Verschwörungstheorie gibt es in den USA natürlich einen Deep State. Und ich habe beim Lesen dieses Buches so ein bisschen das Gefühl gehabt, man lässt diese Geheimdienste auch gerne willentlich machen, ohne genau zu fragen oder verantworten zu müssen, was diese Leute tun. Ja. Vor allem als verantwortliche Politiker. Und da meine ich alle Leute im Senat, alle Leute im Abgeordnetenhaus, alle Leute im Weißen Haus. Sie wissen, dass diese CIA und Geheimdienstpersonen Dinge tun, die zutiefst zuwider sind und gegen alles verstoßen, was eine freiheitlich-demokratische Demokratie ausmacht.
Ja.
Und die Rechte von Bürgerinnen und Bürgern auf der gesamten Welt mit Füßen treten. Und die einzige Tatsache, warum sie damit trotzdem gut schlafen können, ist, dass es halt nicht die eigenen Bürger sind. Das wird schon zum Wohle der eigenen Bürger sein, ohne zu registrieren, dass sich die Welt natürlich weiterdreht, dass die Menschen, die leiden, die gefoltert werden, die sterben, Verwandte haben, Kinder haben, die irgendwann erwachsen werden und die sich fragen, also dieses Land hat mir meinen Vater genommen, meine Mutter hat mein Leben zerstört und hat das willentlich akzeptiert, dass mein eigenes Land in einem Bürgerkrieg versinkt, in einer militärischen Diktatur, die so blutig war, dass man es mit Worten kaum beschreiben kann. Das wird Konsequenzen haben. Also der Nachteil der Amerikaner ist ja, dass sie eine junge Gesellschaft sind im Vergleich zu anderen Gesellschaften dieser Welt. Und sie verstehen nicht, dass solche Handlungen weitreichende Konsequenzen in der Geschichte haben werden. Also das dauert vielleicht 50 Jahre, vielleicht 100 Jahre, vielleicht dauert es 200 Jahre. Aber irgendwann kommt all diese Gewalt, die man selber gesät hat, auf einen zurück. Ja. Das weiß man als Europäer nur zu gut. Ja. Also wie Deutschland und Frankreich sich permanent gegenseitig den Kopf eingeschlagen haben, das war ja auch ein permanentes Revanche-Spiel. Und diese Revanche wird früher oder später auch die Amerikaner erreichen. Ich sehe noch nicht ganz genau, wie Jakarta die Amerikaner bisher erreicht hat, aber das wird eines Tages passieren, weil die Konsequenzen in der indonesischen Gesellschaft und die Wunden, die das hinterlassen hat, sind so tief, dass man es gar nicht beschreiben kann. Zu dem Kommunismus finde ich ja auch ganz interessant. J. Edgar Hoover, der FBI-Direktor, wird auch am Anfang des Buches erwähnt, hat mal was zum Thema Kommunismus gesagt und hat Folgendes erklärt. Zitat: Eines ist sicher, der amerikanische Fortschritt, nach dem alle guten Bürger streben, wie etwa Alterssicherung, Häuser für Veteranen, Unterstützung für Kinder und vieles mehr, wird von den Kommunisten als Schaufensterdekoration aufgeboten, um ihre tatsächlichen Ziele zu verbergen und gutgläubige Anhänger einzufangen. Hm. Als ich den Satz gelesen habe, habe ich mir gedacht, weiß J. Edgar Hoover also, dass der amerikanische Traum nur eine Illusion ist?
Ja, genau. Das ist
und weiß ja ganz genau, man muss mit Gewalt gegen diese Verführung der Kommunisten vorgehen, weil die amerikanische Gesellschaft und Politik selber diesen Traum nicht einreichen kann. Ja?
Nee, es steckt da drin.
Der Kampf gegen Kommunismus ist, weil sie selber es nicht fertig bringen, für eine gerechte Verteilung von Vermögen zu sorgen in einem sehr, sehr reichen Land.
Ja, ja? Es steckt da drin, auf jeden Fall. Nee, ich glaube wirklich, dass es da schon tiefe Verbindungspunkte gibt, letztendlich auch zur amerikanischen Gesellschaft, die ja nicht nur diesen kommunistischen Purge nach außen durchgeführt hat, sondern ja auch nach innen, ne? Also ja. Die McCarthy-Ära. Ja,
die haben ja erstmal zu Hause
genau.
Red Scare gemacht und dann den Rest der Welt.
Ja. Und diese zwei Phasen, wo man dann letztendlich auch auf diesen, auf die ethnische Komponente zurückkommen kann, die da drin steckt. Der erste Red Scare, der heute so oft vergessen wird, aber ab den 10er Jahren bis dann in die Mitte der 20er Jahre hinein, wo ja Kommunismus auch schon einmal als die große Bedrohung angesehen wurde, nachdem man eben gesehen hat, was der Kommunismus anrichtet, halt anrichtet in Anführungsstrichen eben in Russland, ja, wo dieses Reich eben zerbricht. Kommunistische Strömungen in ganz Europa, ja, man hat davor eine wahnsinnige Angst. Und es projiziert sich dann eben auf eben vor allem die Migranten, die eben aus Europa in die USA kommen, ja, und von denen jetzt jeder Italiener, jeder Deutsche, ja, wer auch immer, da eben ankommt, ein potenzieller Kommunist ist. Und wo es letztendlich schon mal zu einem massiven Gewaltausbruch kommt, zu Lynchungen, zu einem tief verankerten Rassismus, der sich da letztendlich anhand dieser Kommunismusfrage eben ausbreitet. Und dann haben wir das nochmal letztendlich ab Anfang der 50er bis in die Mitte der 60er Jahre hinein und hinaus eben auch in den USA, dass das auch sehr stark verbunden wird, natürlich der Kampf gegen den Kommunismus mit einem Kampf gegen soziale Strömungen. Ja? Also wo dann schon Menschen, die eben für den New Deal einstehen, denn ich, das ist schon eine, ja, irgendwie so eine sozialistische Bewegung, da fühlt man sich nicht mit.
Wir wissen ja, Sozialismus das ist ja eigentlich Kommunismus. Die Amerikaner verstehen ja den Unterschied nicht zwischen Sozialdemokratie und Kommunismus.
Ja, und alles darüber hinaus ja auch. Und das beruhte ja tatsächlich auch eben auf der Feststellung, es gab ja durchaus kommunistische Bewegungen in den USA, die halt eben sich dieses Verteilungsmodell angeschaut haben und gesagt haben, das funktioniert für uns nicht. Ne? Also dieser amerikanische Traum war halt eben schon in den 50er, 60er Jahren nicht für alle erreichbar. Ne? Und der war eben durchsetzt von Anfang an, genauso wie die USA das immer sind. Ja, schöne Verfassung hin oder her, aber es kommt eben darauf an, wer damit gemeint ist. Ja, damit, dass alle Menschen frei sind. Und das meinte eben vor allem weiße Männer. Ne? Und das setzt sich natürlich in der amerikanischen Geschichte fort. Und das sieht man eben auch in der Idee des amerikanischen Traums, ja, und dieser Idee von jeder Einzelne kann quasi im Liberalismus sein Ziel erreichen, ja, jeder einzelne weiße Mann halt eben, ne, aber es geht halt eben nicht für dich, wenn du im tiefen Süden aufgewachsen bist, als schwarzer Mann oder als schwarze Frau, ne, und es geht nicht für dich, wenn du eben als Ausländer aus Europa kommst und natürlich entwickeln auch daraus kommunistische Bewegungen einen großen Sog. Und man hatte eine wahnsinnige Angst davor, dass der Kommunismus halt gerade eben auch die People of Color ergreift, ja, wie man das letztendlich bis heute hat. Ja, die Republikaner haben wahnsinnige Angst davor, dass letztendlich die Menschen, die in ihr Land hineinkommen, sich dann natürlich eben den Demokraten zuwenden, ja, weil sie nicht in so eine rassistische Partei halt irgendwie wollen, wie halt die Republikaner. Und sich daraus dann halt eben solche Strömungen entwickeln. Und ich glaube, diese Angst entwickelt sich eben daraus zunehmend zu so einem ganz komischen Dogma, in dem alles miteinander vermischt ist. Ja, also dieser Kampf des Kommunismus ist letztendlich ein Kampf da ums eigene Bestehen des Systems. Es ist ein rassistisch durchsetzter Kampf, der sich dann halt eben, das sieht man dann in Südostasien und Afrika sehr, sehr deutlich. Ja, also es funktioniert überhaupt nur diese Art der Gewaltausübung und dass du dazu bereit bist und dass du das so akzeptierst, wenn du andere Menschen nicht als Menschen betrachtest. Es ist letztendlich die gleichen Systeme, die auch zu anderen Völkermorden und auch im Nationalsozialismus aktiv waren. Es geht nur, wenn du rassistisch andere Menschen erniedrigst. Wenn du das Gegenüber als Mensch akzeptierst, dann bist du nicht in der Lage, 5 Millionen Menschen halt auf irgendwelche Listen zu schreiben und umbringen zu lassen. Es geht eben nur, wenn du sie als minderwertig wahrnimmst. Und das schlägt sich natürlich in all diesem Antikommunismus massiv durch. Ja, und das steht ja auch in diesem Buch, diese Vorstellung davon, naja, das Leben in Asien ist billig, ja, da sind so viele Chinesen und so viele Asiaten überall, die interessieren uns gar nicht, die interessieren sich auch füreinander nicht, letztendlich eine Theorie, die wir ja auch bis heute von China allgegenwärtig in unseren Medien und Co. präsent haben, ja, diese Idee von, naja, in China, da ist halt der einzelne Mensch, der Tropfen in einem großen Eimer, dafür interessiert sich keiner, das Individuum ist völlig egal, aber das ist natürlich, wenn man es eben auf die eigenen Dogmen überträgt, ja, letztendlich auch eine rassistische Ideologie, ja, warum soll der Einzelne dort nichts wert sein, ja, und das ist ja eine Annahme von uns, die wir halt eben ableiten aus dem, was wir dort sehen.
Vor allem ist es auch eine Annahme, die wir ableiten von der Art und Weise, wie die eigene politische Klasse mit den Menschen vor Ort umgeht.
Genau.
Ja. Das heißt ja nicht, dass, also viel Rassismus schwingt damit, ganz klar, aber wenn Diktatoren, wie zum Beispiel die diktatorische, würde ich es jetzt mal so beschreiben, Kommunistische Partei von China mit ihren eigenen Bevölkerungsteilen unmenschlich umgeht, ist das noch keine Entschuldigung dafür, dass, wenn der von sich selbst behauptete, gebildete und zivilisierte Westen das genauso macht. Ja. Ganz im Gegenteil. Dann sollte man doch eigentlich selber den Anspruch haben, nicht so mit anderen Menschen umzugehen.
Ja, ja, aber man tut es tatsächlich nicht, ne? Und es zeigt sich schon im Zweiten Weltkrieg damit, wie die Amerikaner mit den Japanern umgehen und wie sie mit den Deutschen umgehen. Ja, den Deutschen, die man natürlich verachtet für ihren Nationalsozialismus auf der anderen Seite, aber letztendlich das gewährt, ja, was man eben auch anderen Kriegsgefangenen gewähren würde, wo man immer das Gefühl hat, nein, man erkennt das Gegenüber schon als Mensch an und im Vergleich dazu dann die Propaganda, die über Japaner allgegenwärtig ist, der Umgang mit japanischen Kriegsgefangenen.
Das Internieren der eigenen japanischen Bevölkerung.
Ja, der Japaner ist halt irgendwie so ein Roboter und es ist egal, wie viele davon sterben. Das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Japaner natürlich am Ende des Krieges wahnsinnig viele eigene Leben opfern. Ja, diese ganze Kamikaze-Aktionen und so, das trägt natürlich dazu bei. Aber letztendlich ist es von Anfang an durchsetzt mit der Vorstellung, dass eben die Japaner nicht so sehr Menschen sind letztendlich wie die Deutschen, sondern eher so halt. Und so schlimm ist es dann da wirklich dargestellt. Also, sie werden dargestellt wie so kleine asiatische Affen halt. Ne? Also das ist halt eine wirklich schlimme propagandistische Darstellung, die zu der Zeit entstehen und die sich natürlich fortspinnen, ja, über den Verlauf hinaus und dann letztendlich auch im Antikommunismus halt irgendwie ihre Entsprechung finden, ja, der eben auch tief davon durchsetzt ist. Und ich glaube, man kann auch nur demokratische Bewegungen und sozialistische Bewegungen in Afrika und Asien niederschlagen, wenn man der Vorstellung einheimgefallen ist, ja, dass diese Bewegung halt aus Sicht heraus nichts schaffen können, ja, sondern eigentlich darauf angewiesen sind, ja, geführt zu werden eben dann eben durch die Supermacht USA, ja, und sich dem eigentlich unterordnen sollten. Und es hat natürlich viel mit dem Selbstverständnis zu tun, was in den USA gewachsen ist, ja, dass man ja diesen Sonderweg bestritten hat und eigentlich denkt, alle müssten jetzt diesen Sonderweg bestreiten, weil es ist ja so geil. Aber das ist natürlich auch eine Vorstellung von dort einer relativ kleinen Mehrheitsgesellschaft, die halt immer auch nach unten propagiert, so, ja, trickle down und der amerikanische Traum und so funktioniert auch für euch, ja, während eben die eigene Gesellschaft auch noch in Segregation lebt, ja, und bis heute Menschen massiv benachteiligt werden, wenn sie halt eben schwarz sind oder wenn sie aus ökonomisch untergeordneten Schichten kommen und so.
Und ja, das hat auch diese faschistoide Anwandlung von wegen, der Zweck heiligt die Mittel. Also
voll.
Man tut ja was Gutes, also da oben steht sozusagen der heilige Zweck, den muss man erfüllen und das braucht halt Opfer. Und mit den Opfern muss man leben lernen. Ja, also der Zweck heiligt die Mittel. Und auf der anderen Seite habe ich mich gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass die USA so schnell in eine Position hineinwachsen, also wirklich binnen nicht mal 10 Jahren, indem sie dann eine Kolonialmacht sozusagen weltweit sind.
Ja.
Und dann habe ich mich an eine andere Stelle in dem Buch zurückerinnert. Die USA waren relativ schnell selber Kolonialmacht. Also sie übernehmen ja unter anderem durch unternehmerische Tätigkeit Hawaii, ja, die Philippinen und andere Regionen der Welt. Also zu dem Zeitpunkt hatten sie schon sehr, sehr viel Erfahrung damit, andere Staaten sozusagen als Kolonialmacht zu übernehmen und diesen Staaten dann Gutes zu tun, den Einwohnern nicht komplett die gleichen Rechte zu gewähren, wie zum Beispiel in den USA vorherrschen. Das heißt, das gibt es ja teilweise heute noch.
Ja, ja. Klar.
Ich glaube, Guam oder so?
Ja, Guam ist ein Beispiel, aber letztendlich auch hier Dingens, wo auch immer Hurricanes sind. Oh, jetzt habe ich auch gerade Loch im Kopf. Ist ja auch nur so eine Verwaltungszone.
Also die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen ganz genau, es gibt bestimmte Regionen, die offiziell zu den USA gehören, die aber keine gewählten Repräsentanten im Senat oder im Abgeordnetenhaus haben, sondern nur einen Berichterstatter sozusagen. Also die dürfen nicht abstimmen, die haben keine Möglichkeit, zum Wohle ihrer eigenen Bevölkerung da irgendwie demokratisch tätig zu werden. Und das ist ja bis heute dann ein koloniales Machtgefüge.
Ja.
Und deswegen hat, nachdem ich mir diesen Satz in Erinnerung gerufen habe, hat mich das dann nicht mehr so sehr überrascht. Es war nicht nur diese Selbstüberzeugung, der strahlende demokratische Hort zu sein, sondern man hat das schon gar nicht mehr hinterfragt. Ja, man hat auch nicht hinterfragt, dass Kolonialismus, Imperialismus irgendwas Schlechtes sind.
Naja, letztendlich woher auch? Also ich meine, die USA sind ja eine weiße Gesellschaft. Also ich meine, sie gründen sich, als die ersten Briten, die dort rüberziehen, sind Briten, die davon überzeugt sind, dass letztendlich ihr Königreich den Weg weg von Gott nimmt. Ja? Und deshalb ziehen die in die USA über.
Also die waren sogar den Briten zu schräg.
Ja, das ist das Gründungsmoment. Ja, es sind weiße Europäer, vor allem aus Großbritannien, die in die USA übergehen und die natürlich all ihre Vorstellungen dorthin mitnehmen. Und natürlich wachsen die USA als Partner von Europa auf. Ja, und auch wenn man einmal diesen Widerstand geleistet hat gegen Großbritannien, sind natürlich all diese Vorstellungen nicht einfach weg. Ja, und diese Partnerschaften bestehen ja. Die Partnerschaften zu den Niederlanden, die Partnerschaften zu Großbritannien natürlich vor allem, aber eben auch zu Frankreich. Und man sieht sich ja als Teil dieser Gesellschaft. Ja, man sieht sich eben nicht als Teil des jetzt befreiten globalen Südens oder so, weil die eigene Entwicklung liegt ja 200 Jahre zurück. Ja, und seitdem hat man sich natürlich wieder massiv Europa angenähert und man übernimmt letztendlich in seine Dogmen all die kolonialistischen Vorstellungen, die auch in Europa allgegenwärtig sind, durchsetzt sie dann mit einer sehr spezifischen Form des amerikanischen Antikommunismus, aber alle rassistischen Traditionen, alle Vorstellungen von der Überlegenheit des weißen Mannes und auch von der Systemüberlegenheit sind letztendlich darin angelegt und die werden natürlich dadurch befeuert, dass man eben das Gefühl hat, eben der große Sieger auch zu sein, ja, das Land, was eben durch seine Strukturen halt eben diesen Zweiten Weltkrieg so gut überstanden hat und aus dem heraus halt eben als Supermacht hervorgeht und eigentlich damit eben auch die Vorstellung dann beflügelt wird, naja, das ist jetzt ist das Modell für die Welt, ja, und die müssen uns jetzt in gewisser Weise sich auch unterordnen.
Kommen wir mal ein bisschen zu Indonesien.
Ja.
Alles hängt natürlich mit dem Zweiten Weltkrieg zusammen, also Indonesien war eine Kolonie der Niederlande. Hm? 1945, also nicht 1945, sondern schon davor, wurde diese Kolonie der Niederlande von den Japanern sozusagen übernommen. Es gibt bestimmte Personen anhand der Autor, die Geschichte der Jakarta-Methode und auch die Geschichte Indonesiens erzählt. Das macht es dann im zweiten Teil des Buches besonders furchtbar, wenn man die Geschichte dieser Menschen sozusagen verfolgt und dann davon erschlagen wird, wie ihr Schicksal verläuft. Hm. Aber es verbindet einen auch als Leser ganz anders mit der Historie, weil man es am Hand von den einzelnen Schicksalen sozusagen erzählt bekommt und das Gefühl hat, also diese 25-jährige Franziska, die hat mich nicht mehr losgelassen. Ja,
ja
voll. Also vor allem diese Geschichte, da denkt man sich, also sie ist praktisch sie ist in einem Land groß geworden, das kolonial besetzt war und in dem sie nicht wirklich frei war. Dann kommen die Japaner und ihr Vater sagt, das sind unsere Befreier. Bis man feststellt, nee, die machen eigentlich auch nur Imperialismus und Kolonialismus. Und dann nach 45 sind die Japaner weg und man denkt sich, also jetzt unter Sukarno sind wir unser eigenes Land. Wir sind in Indonesien, wir sind frei, wir können uns endlich demokratisch auch entwickeln und wir sind Herren über unser eigenes Schicksal. Wir sind nicht mehr Opfer von rassistischen Übergriffen und Unterdrückung zum Beispiel auch der Europäer, in dem Fall der Niederländer.
Ja.
Das wird ja auch sehr schön geschildert, dass Franziska als junges Kind nicht in ein Schwimmbad gehen konnte, weil die gehobene Klasse der niederländischen Kolonialherren im Freibad war. Und da durften dann keine indonesischen Kinder ins Freibad gehen. Und vor diesem Hintergrund entwickelt sich Indonesien dann nach 1945 halt weiter und stellt sehr bald fest, also die Amerikaner haben so einen gewissen Hinterhof, das ist nicht nur Lateinamerika, sondern das ist eigentlich der gesamte Pazifische Ozean bis hin in die bis hin in den Indischen Ozean. Also das ist alles irgendwie unsere Einflusssphäre. Und wir wollen nicht, dass da irgendwas an Kommunismus aufkommt. Deswegen passen wir mal lieber auf. Und dann finde ich es super interessant, wie der Autor das beschrieben hat, dass die USA sehr, sehr schnell feststellen, Demokratie, das ist eigentlich schädlich. Und vor allem ist es dann schädlich, wenn nicht die richtigen gewinnen.
Ja.
Und da lese ich mal kurz vor. Bei den Wahlen im darauffolgenden Jahr schnitt die Kommunistische Partei Indonesiens noch besser ab als 1945. Die PKI war die wirksamste und professionellste Organisation im Land. Entscheidend war, in einem Land, das von Korruption und Klientelpolitik geplagt war, stand sie im Ruf, die sauberste aller großen Parteien zu sein. Ihre Führung war diszipliniert und engagiert und Howard Jones, der damalige Botschafter in Indonesien der USA, erkannte schnell, dass sie auch hielt, was sie versprach. Crazy für eine politische Partei und in einer Demokratie. Vor allem gegenüber den Bauern und Armen. Jones war nicht der Einzige aus der US-Regierung, der verstand, warum die Kommunisten stetig hinzugewannen. Der damalige Vizepräsident Richard Nixon brachte den allgemeinen Eindruck in Washington auf den Punkt, als er erklärte, dass eine demokratische Regierung wahrscheinlich nicht das Beste für Indonesien sei, weil die Kommunisten im Wahlkampf wohl nicht geschlagen werden können, da sie so gut organisiert sind.
Ja. Ja
also Demokratie ist schlecht, Mick. Demokratie ist schlecht.
Ja, aber man startet eigentlich nach 1945 mit der Idee, Demokratie ist gut. Und dann stellt man fest, aber Demokratie, da werden halt oft Sozialisten und Kommunisten gewählt. Und dann
kommt man crazy, wenn man aus einer Zeit kommt, in der man jahrhundertelang von Kolonialherren aus Europa unterdrückt wurde, in der man in Armut und Ausbeutung lebte. Wie kann es dann nur sein, dass so Sozialismus und Kommunismus sich da so als Idee durchsetzen, die versprechen, also Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit.
Ja, und kurz abzukommen von Indonesien, wir haben die gleiche Situation damals in Südafrika,
Indonesien ist hier ein Fallbeispiel, aber das gilt für sehr, sehr viele andere Länder.
Ja, also die Mandela-Inhaftierung geht auf den Einsatz der CIA zurück.
Ja.
Diese Landreformen, die hier vorgeschlagen werden, das ist uns zu kommunistisch. Das klingt zu sehr nach Kommunismus, nach Sozialismus und so, das geht nicht. Und dann setzen sie sich sehr dafür ein, dass diese Bewegung letztendlich unterdrückt wird, ja, und das Apartheidsregime weiter besteht. Und wir sehen das als Dogmatik bis heute. Ja, ich hab das ja auch im letzten Podcast thematisiert. Es ist auch für die Kolonialherren, genauso für die USA, im Zweifelsfall wesentlich einfacher, mit einem willfährigen Diktator zusammenzuarbeiten, ja, der einem die eigenen wirtschaftlichen Einflusssphären garantiert, weil er nur am eigenen Profit orientiert ist, als mit einer aufrichtigen demokratischen Regierung, die daran interessiert ist, dass Wirtschaft und Wohlstand in dem Land entstehen, ja, die dann auch der eigenen Bevölkerung was bringen. Und das führt dann eben dazu, dass eben jemand wie Lumumba im Kongo, der halt weder mit Sozialismus noch mit Kommunismus viel zu tun hatte, ja, sondern vor allem einfach erstmal ein Land aufbauen wollte nach 200 Jahren brutalster belgischer Unterdrückung, dann halt eben in dieses Raster gerät und ausgeliefert, festgesetzt wird von Paramilitärs und vom Militär des Landes auf Geheiß letztendlich in Kooperation mit der CIA, um dann halt eben um die Ecke gebracht zu werden. Ja, und damit stirbt letztendlich die demokratische Bewegung im Kongo und hat sich bis heute davon nicht erholt. Ja, also das setzt sich eben fort und das setzt sich auch im Niger fort, wenn man darüber spricht, wie die Franzosen bis heute dort eben Uran kontrollieren und wahnsinnige wirtschaftliche und fiskalpolitische Macht ausüben und so. Und denen ist völlig egal, ob da Demokratie entsteht oder nicht. Ja, denen geht es darum, ihre Interessenssphären zu garantieren. Und das ist letztendlich diese Entwicklung, die ab 1945 sehr schnell einsetzt, dass man eben erkennt, okay, diese demokratischen Bewegungen, gerade in so großen Ländern wie Indonesien, ja, 200 Millionen Einwohner plus, die können halt zu einer Gefahr werden, wenn es eben zumindest so, wie man es wahrgenommen hat, können die eben zu einer Gefahr werden, wenn sie kommunistisch übernommen werden, weil sie dann quasi in diesen sowjetischen Bruderschluss irgendwie übergehen und dann eben den Kommunismus beflügeln und so. Ja.
Ich meine, man muss sich mal kurz vor Augen führen, was das eigentlich ist, Indonesien für ein Land. Also Indonesien ist keine zusammengeschlossene Landmasse. Das ist nicht wie Deutschland. Indonesien besteht aus verschiedenen Inseln, größer und kleiner, über einen riesigen Bereich verteilt. Also es ist wirklich unfassbar, wie weit verteilt Indonesien eigentlich von der Fläche her ist. Aufgrund der Tatsache, dass diese Inseln überall im Meer verteilt sind und 200 Millionen Einwohner. Und wenn man sich das mal kurz vor Augen führt, dann weiß man, welche Chance da demokratisch eigentlich vertan wurde. Also dieses demokratische Experiment Indonesien hätte so viel eigentlich bringen können.
Ja.
Und man hat es auf wirklich auf brutalste Art und Weise zerstört für wirtschaftliche Eigeninteressen. Und vor dem Hintergrund nochmal, also wir begleiten ja Franziska und ihren Ehemann Sein durch diese ganze Geschichte hindurch. Und Franziskas Ehemann schreibt für so eine Volkszeitung. Ich glaube, die stand den Kommunisten nahe. Und berichtet dann regelmäßig unter anderem auch von dem Handeln, das liest man dann im Buch, von dem Handeln der USA. Mhm. Und ich glaube, gerade vor dem eigenen historischen Hintergrund dieser Indonesier, die erlebt haben, wie die Niederländer mit ihnen umgegangen ist, also die kolonialen Herren, wird sehr, sehr schnell und sehr, sehr deutlich, dass die Amerikaner genauso handeln wie die Niederlande. Nämlich tue das, was ich sage und nicht tue das, was ich mache. Weil das mit der Bodenreform zum Beispiel im Kongo, was diesem demokratischen Leuchtfeuer tatsächlich im Kongo dann das Genick gebrochen hat, im wahrsten Sinne des Wortes. Das sind so Sachen, die Amerikaner an anderer Stelle, wo es ihnen wirtschaftlich von Vorteil war, dann auch durchgesetzt haben. Und es war auch, wenn man zum Beispiel Wirtschafts- und Ökonomie-Experten wie Rudi fragen würde, eine durchaus nachvollziehbare Sache, eine Bodenreform zu machen, Grund und Boden weit verteilt auch in der breiten Bevölkerung sozusagen zu verteilen, um eine agrarische Erholung und auch die Ernährung der eigenen Bevölkerung vor allem in der Phase zu garantieren, in der das Land nach dem Ende der Kolonialherrschaft erstmal wirtschaftlich am Boden war.
Ja.
Also der Grund und Boden lag teilweise brach. Und niemand bewirtschaftete ihn. Gleichzeitig hattest du eine sehr, sehr arme Landbevölkerung, die sich nicht selber ernähren konnte. Also hast du eine Bodenreform gemacht. Und diese Bodenreform wurde, wie gesagt, durch die USA in anderen Ländern durchaus befürwortet, weil es auch wirtschaftlich, ökonomisch Sinn gemacht hat. Aber in anderen Ländern, wo es dann ihren eigenen wirtschaftlichen Interessen zuwiderlief, weil von dieser Bodenreform die eigenen Unternehmen betroffen waren, da waren sie auf einmal dagegen. Ja.
Ja.
Und das hat sehr schnell dazu geführt, dass Menschen, die noch die Kolonialzeit unter anderem der Europäer erlebt haben, genau wussten, was auf sie zukam und das grundsätzlich abgelehnt haben. Sein und Franziska, wie gesagt, gleich zu Anfang.
Ja, ja, auf jeden Fall. Und genau, und letztendlich haben ja die USA in Indonesien vor allem also große Industrien eben aufgebaut, vor allem wenn es um die Ölgewinnung und Ölraffinerie ging. Und damit ist es natürlich eine andere Position als nochmal in anderen Ländern, die man sich da erarbeitet hat. Und klar, letztendlich geht es darauf zurück, dass natürlich die USA, ich meine, der Wohlstand ist ja auf irgendwas aufgebaut. Und der basiert natürlich auch darauf, dass die USA selbst eine hochvitale und zu der Zeit sehr stark wachsende Gesellschaft sind, in der sehr viel Industrie entsteht. Aber die muss ja in einer Art und Weise befeuert werden. Und die wird natürlich auch von außen befeuert, ne? Und das ist natürlich nach 1945 wird die Globalisierung in gewisser Weise nochmal schneller und nur weil die Kolonialreiche abgelöst werden, verschwindet ja nicht der Klammergriff Europas, sondern die Unternehmen sind halt eben überall da und eben auch schon die amerikanischen Unternehmen, wie halt eben die United Fruit Company oder eben große Ölriesen oder lass es Uranabbaugesellschaften sein oder Gold, Diamanten, all diese Rohstoffe, die man halt eben in diesen Ländern findet. Und im Regelfall ist es so, je mehr eigene Rohstoffe das Land hat, ja, umso unwahrscheinlicher ist die eigene demokratische Entwicklung ab dem Punkt, ne? Und man schafft natürlich auch über die internationalen Institutionen, die uns heute wieder so sehr beschäftigen, wenn wir auf die BRICS blicken, nämlich die Konkurrenz, die da aufgemacht wird oder das Gegengewicht zu internationalen Organisationen wie dem IWF und Co., ja, was wir jetzt sogar als großes Horrorszenario sehen, aber letztendlich entstehen die ja auch aus dieser Zeit, ne, diese Organisationen. Letztendlich entsteht auch das Völkerrecht aus dieser Zeit und auch die UN und auch solche Verständigungen wie G7 und Co. sind da schon angelegt, ne? Und das dominiert natürlich, das ist die westliche Hegemonie, die dominiert und in Teilen auch ihr Gutes hat, wenn wir von Universalismus des Völkerrechts ausgehen und solchen Sachen oder im internationalen Strafgerichtshof, die aber eben tief durchsetzt ist letztendlich von Anfang an von einer Interessenpolitik, die eben auch im Zweifelsfall sehr brachial durchgesetzt wird. Ne? Im Blick auf IWF ist es dann eben Austerität, Austerität.
Kommen wir gleich noch zu, ich habe da auch noch eine Stelle.
Ja genau, aber sorry, wir waren noch bei Indonesien, ja.
Indonesien geht an einem bestimmten Punkt auch zum IWF, was dann lustigerweise das, was... Komme ich später zu. Man lernt dann sehr, sehr schnell in Indonesien, dass die Amerikaner nicht zwangsweise die eigenen Freunde sind, aber die Amerikaner wollen die Indonesier beziehungsweise den Regierungschef von Indonesien halt unter Druck setzen. Also Sukarno war der erste Präsident eines freien indonesischen Staates. Und er hat sich halt dazu entschieden, also wir sind hier neutral. Also wir sind keine Verbündeten der USA, wir sind aber auch keine Verbündeten der der Sowjetunion, also der Russen. Und das hat an einem bestimmten Punkt dann unter Eisenhower ab 1953 halt nicht mehr ausgereicht. Da ging es nach dem Motto, wer nicht für uns ist, ist gegen uns. Was dazu führte, dass die USA mittels der CIA dann Rebellen unterstützten und sie mit Waffen versorgten. Der Botschafter wurde teilweise, also der amerikanische Botschafter wurde dann in Indonesien einbestellt und dann wollte man mal wissen, also wo kommen denn eigentlich diese Waffen her, wo drauf steht Made in Massachusetts? Und der Botschafter sagte dann nur, naja, die kann man so auf dem freien Markt kaufen. Stellte sich aber raus, diese Waffen wurden auf diesen Inseln, die ich ja beschrieben habe, dann halt per Flugzeug abgeworfen. Ja. Ich möchte gerne mal wissen, was das für ein Lieferservice ist in den 50er Jahren. Wer konnte sich das denn wohl leisten?
Ja, naja, es ist eigentlich allen Beteiligten zu der Zeit klar. Und gleichzeitig hat man so diese Absurditäten, die ja da dann auch immer wieder vorkommen, dass die US-Administration bei der CIA, wenn halt irgendwo ein Putsch passiert oder halt irgendwie es zu Massenmorden oder irgendwelchen Propagandaaktionen kommt, dann immer selber nachfragt, so können wir der Presse sagen, wart ihr das? Können wir der Presse sagen, dass ihr damit nichts zu tun habt? So, man weiß es nicht so genau, ne? Sondern man sieht auch einfach, also es kommen auch, ich glaube, das ist auf so einer strukturellen Ebene
ganz da wieder übrigens zu dem Deep State. Ich würde mir echt Sorgen machen und würde sagen, das ist keine Demokratie, in der ein Geheimdienst solche Sachen machen kann und die eigene Regierung weiß darüber nichts.
Ja, wir können jetzt ein langes Gespräch über den BND führen, aber und wie weit da die Kompetenzen gehen, aber ja.
Wir haben ja aktuelle Sachen im BMI dazu, dass die eigene Ministerin das Umfeld eines unbeliebsamen Mitarbeiters überwachen konnte. Nicht mal den unliebsamen Mitarbeiter, sondern das Umfeld, was ein grober Verstoß gegen Grundrechte ist und Bürgerrechte. Und eigentlich müsste sie schon längst zurückgetreten sein, aber okay. Ja.
Ich kann es nur empfehlen, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, gerade der Organisation Gehlen, aus der der BND hervorgeht.
Ich habe hier ein Buch, das hat 800 Seiten. Da geht es nur um die Vorgeschichte des BND bis 1965.
Ja, und
mit dem Autoren gesprochen.
Es ist eine wirklich absurde Geschichte.
Absurd ist gar kein Ausdruck.
Ja.
Also gern das Gespräch hören, das ich da mit Herrn Dr. Selter geführt habe. Das Buch 800 Seiten, 65 Euro, aber es lohnt sich wirklich, vollgepackt mit Informationen zum historischen Hintergrund des BND und welche Leute das so waren und wo die herkommen.
Ja.
Also zurück zu Geheimdiensten.
Und ich meine, um jetzt dabei kurz zu bleiben, auch da hast du ja sehr ähnliche Mechanismen. Ne? Also es geht aus der Organisation Gehlen hervor, die halt eben von den US-Amerikanern gegründet wurden und die halt vor allem eben auch Menschen aus dem nationalsozialistischen Sicherheitsapparat eben abwirbt für ihre Organisation. Und da ist halt von Anfang an auch klar, was müssen die sein?
Gegen den Kommunismus.
Genau, was müssen die sein? Harte Antikommunisten. Das ist Maxime Nummer 1. Es geht nicht darum, dass sie keine Nationalsozialisten sein dürfen, sondern die nimmt man gerne, solange sie harte Antikommunisten sind und man sich sicher sein kann, die kämpfen zuerst gegen den Kommunismus. Und daraus entsteht dann letztendlich aus dieser Organisation Gehlen, die von den Amerikanern gegründet wird, wird dann irgendwann von Deutschland übernommen und daraus entsteht dann letztendlich der BND, der auch noch eine ganze Zeit lang vor allem für die US-Amerikaner arbeitet, weil da natürlich auch Strukturen entstanden sind, ja, dass man sich jetzt nicht unbedingt verantwortlich fühlte für den demokratischen Staat Deutschland und irgendwann mündet es dann in so Sachen wie im Abhörskandal und Co., wo der BND ja auch seine Finger so ein bisschen mit drin hatte. Und letztendlich ist es ja auch in den Strukturen, und ich glaube, es muss wahnsinnig interessant sein, da reinzuschauen, wenn man sich jetzt wirklich mal die Wege anschauen würde, wer dafür was Verantwortlichkeiten übernimmt in diesen Institutionen. Weil man kann sich das sehr gut vorstellen, wie von oben einfach so die Agenda ausgegeben wird, okay, wir kämpfen gegen den Kommunismus, alles ist erlaubt, wir brauchen harte Antikommunisten. So, und dann geht es an die nächste Instanz und von da aus ist dann quasi, okay, wir stellen nur Leute ein, die harte Antikommunisten sind. Und so ist es dann so ein Trickle-Down und du landest dann halt eben im Zweifelsfall halt bei wirklich wirklich brutalen Menschen, die wahnsinnig viel Macht haben in diesen Institutionen, weil sie halt einfach freie Fahrt bekommen, die dann auch, und das wissen wir von der CIA, ja, die dann quasi so Eigenregie, weißt du, so kleine Teams von 10, 15 Leuten, einfach ausgestattet mit wahnsinnig viel Budget, die es schaffen, ganze Staaten mit Propaganda und Co. halt eben massiv zu stabilisieren, destabilisieren, ohne dass die Informationen darüber überhaupt bei irgendeiner Administration ankommen, ja, sondern man gibt da die Kontrolle quasi auf. Ja.
Kleiner Spoiler zu dem Buch und dieser ganzen, wie lief das eigentlich unter anderem im BND ab? Also die Aussage war natürlich tatsächlich von den Amerikanern, wir wollen hier Antikommunisten. Ja. Der größte Antikommunist, den sie gefunden haben, war dieser Gehlen, der Kriegsverbrecher war.
Ja.
Ja. Und dieser Gehlen hat aber dann noch Leute gefunden, die er natürlich aus seinem persönlichen Umfeld kannte, die alle stramme Nazis waren.
Ja.
SS-Totenkopfführer, die selber noch schlimmere Kriegsverbrechen begangen haben als Gehlen selber.
Ja.
Und die waren im BND über Jahre beschäftigt.
Ja.
Die wurden dann von Steuergeld in den Ruhestand versetzt. Also ich kann es nur empfehlen, diese 800 Seiten wirklich zu lesen, wenn man sich wirklich dafür interessiert und das wissen will. Die Aussage, es muss ein Antikommunist sein, hat dann dazu geführt, dass die schlimmsten Kriegsverbrecher der Nazizeit ohne große Umstände einfach wieder im Staatsdienst gelandet sind und dort weitermachen konnten, wie sie vorher weitergemacht haben.
Ja.
Und das führte dann dazu tatsächlich, vor allem in Westdeutschland dann, dass man Situationen hatte, in denen diese Nazis geheimdienstlich tätig wurden gegen Bürger innerhalb der deutschen Republik, also der BRD, die ganz normale Lehrer waren und einfach bloß bei der SPD Abgeordnete oder so.
Ja, das
die haben
so.
Inlandsgeheimdienst gemacht,
ja.
Und haben da überwacht und Informationen gesammelt, einfach auch nur gegen normale SPD-Mitglieder. Ja?
Ja. Was sie eigentlich
und das hast du dann als Ergebnis tatsächlich.
So. Ja.
Und um ehrlich zu sein, weder der Bundestag noch das Kanzleramt haben da genau hingeguckt. Die wollten das, glaube ich, auch nicht so richtig
wissen. Nee, das Kanzleramt hat ja davon auch lange Zeit profitiert.
Ja.
Ne? Also man hat ja auch die ersten deutschen Kanzler, die den BND auch sehr gezielt genutzt haben. Und dieses Verständnis, was da so ein bisschen gewachsen war, so nach dem Motto, ihr seid Nazis, das wissen wir auch, aber wir unterbinden euch da drin jetzt nicht, ja, solange ihr halt ein bisschen Dreck ranschafft, was für den politischen Konkurrenten anbelangt und so, ne? Gerade die CDU hat den BND da sehr aktiv genutzt in den Anfangsjahren.
Also so viel auch nochmal zum Anfang mit Aiwanger und der historischen Aufarbeitung in Westdeutschland.
Ja, das stimmt. Ja. Und naja, und man sieht eben, und in Indonesien ist halt eben das beste Beispiel dafür, wie sich diese Mechanismen halt irgendwie auch ein Stück weit verselbstständigen. Vietnam ist sicherlich ein
es gibt einfach keine ein Kontrolle, keine Konsequenzen für Fehlverhalten. Also Mord und Totschlag
wird
einfach ignoriert und es hat keine Konsequenzen.
Ja. Solange man halt eben dem geopolitischen Partner damit zu Schaden meint. Und ich meine, das ist was, das setzt sich letztendlich bis heute fort und problematisiert ja auch viel von dem, was letztendlich auch Europa und die USA heute immer noch anrichten, weil sie eben nicht erkennen, dass letztendlich ja, dass es oft sinnvoller ist, nicht das unmittelbare Sicherheitsrisiko einfach zu beseitigen, als anstatt mal auf die langfristigen Konsequenzen zu gucken. Ne? Also den Terroristen heute mit der Drohne irgendwie aus dem Auto rauszubomben, scheint sinnvoll zu sein, um den Terroristen loszuwerden, aber der Terrorist hat Kinder, der hat Familie, der hat Menschen, die ihm nahestanden, die dann eben darüber auch radikalisiert werden und so. Ne? Also all diese Mechanismen, die da dranhängen. Was passiert, wenn man einen Staat erstmal vernichtet hat? Ja? Was ist dann die Konsequenz, die daraus geht? Nämlich eine entpolitisierte Zone, in der dann eben Gewalt entsteht, aus der dann wiederum das, was dann wiederum andere mit hineinreißen kann, ja, diese Spiralen, die wir halt eben auch in Afrika sehen. Ist ja kein Zufall, dass es da zu solchen Putschen kommt und das Putsch an Putsch anschließt und so.
Ja, Gewalt fördert noch mehr Gewalt. Ja.
Genau.
Bevor wir zu den ganz harten Sachen kommen, noch mal ein bisschen was zu lachen. Denn die CIA hat nicht nur wirklich mit Waffengewalt und Verschwörung und Militärausbildung dafür gesorgt, dass Indonesien im Blut ertrank, sondern sie hatten auch noch so einen Bereich Softpower-Politik. Mhm. An einer gewissen Stelle hatte die CIA einen sehr, sehr wüsten Plan. Sie wollten nämlich den Präsidenten Sukarno, der in Washington mittlerweile halt ein bisschen in Ungnade gefallen war, erpressbar machen.
Ja.
Das dazu führte, dass die CIA einen einschlägigen Schauspieler und Schauspielerinnen engagierte, darunter ein sehr grob schlechtiger Sukarno-Doppeldarsteller, Und sie wollten einen Pornofilm produzieren. Ein sehr, sehr bizarrer Versuch, dem Ruf des Präsidenten irgendwie zu schaden. Bei der Agency wusste man, dass Sukarno regelmäßig außereheliche Affären hatte. Also dieser Sukarno war Polygamist, hat sich auch in Indonesien für Polygamie eingesetzt. Das sorgte dafür, dass vor allem kommunistische Frauenbewegungen ihn eher kritisch sahen. Aber das war nichts Ungewöhnliches. Ja, und außereheliche Beziehungen waren auch nichts Ungewöhnliches. Er hatte mindestens 3 Frauen. So viel habe ich aus dem Buch rausgelesen.
Ja, genau. Ja.
Doch das war in Indonesien ohnehin sattsam bekannt. Die indonesischen Eliten schreckten vor Sukarnos Gewohnheit nicht zurück. Manche Anhänger Sukarnos betrachteten dessen Promiskuität als Zeichen von Macht und Männlichkeit. Andere wie Sumiyati oder Mitglieder der Frauenbewegung Gervani sahen darin einen peinlichen Makel, aber halt auch nicht mehr. Doch die CIA erblickte die große Chance, ihn zu entlarven und stellte ein Filmteam aus Hollywood ein.
Ja, das sind so wirklich die absurdesten Keime.
Das Filmprojekt gelangte nie an die Öffentlichkeit. Nicht etwa, weil es unmoralisch oder die Idee schlecht war, sondern weil das Team einen ausreichend überzeugenden Film nicht erstellen konnte. Also vielleicht hätten sie Porno Dreher anstellen sollen und nicht Hollywood-Experten.
Ja, das sind so die absurdesten Teile dieser Geschichte, die uns ja dann letztendlich auch sowas wie die modernen Agenten,
wir müssen mal lachen,
Agentenfüller und sowas gebracht hat. Ne? Also es ist ja auch kein, auch so Dinge wie James Bond und so, die entstehen ja aus dieser Zeit. Eben
also es ist auch diese globale Vorstellung der Amerikaner, wenn er außerehelichen Sex hat, dann können wir ihn erpressen. Weil die Amerikaner ja dachten, wenn jemand seiner Frau nicht treu ist, obwohl sie JFK zu dem Zeitpunkt noch hatten, ja, und alle wussten Bescheid, dass der seine Frau bescheißt, aber keiner hat was gesagt, dann können wir diesen Kerl erpressen. Und der hätte wahrscheinlich in der Öffentlichkeit gesagt, oh, das ist ja nett, das hilft mir bei meinem Image.
Ja, also, das wären ja so ein paar absurde Sachen. Das mit Fidel Castro ist ja auch völlig absurd, was da geschildert wird. Ne? Also die Versuche, Fidel Castro erst um die Ecke zu bringen, mit diversen Möglichkeiten, also irgendwelche Taucheranzüge, die man vergiftet, ja, und irgendwelche Muscheln, die man am Strand auslegt, mit Sprengkörpern da drin, in der Hoffnung, dass er die irgendwie öffnet und dann sich in die Luft sprengt, bis hin dahin, dass man ihm versucht, so Haarausfallmittel zu besorgen und ihm irgendwie unterzumischen, damit ihm der Bart ausgeht, weil man davon ausgeht, dass die Kubaner ihren Respekt verlieren, wenn Fidel Castro erstmal keinen Bart hat. Ja, also das sind so die wirklich bescheuertsten Phasen dieses internationalen Konfliktes,
Die CIA hat übrigens auch geschafft, eine Honigfalle auf Castro zu schicken. Also eine weibliche Agentin, die ihn verführen und umbringen sollte. Und diese Agentin hat sich tatsächlich in ihn verliebt und hatte jahrelang eine Affäre mit
ihm. Genau. Und das sind halt diese Absurditäten, die dann letztendlich im Hollywood-Kino und auch im europäischen Kino ja dann gespiegelt werden durch eben so Sachen wie James Bond, der halt irgendwie mit seiner Laserstrahlenuhr durch die Gegend fährt und sowas. Ne? Weil es letztendlich in dieser Zeit eben allgegenwärtig war, ja, anything goes. Also das war wie so ein globaler Spielplatz für all diese Grüppchen und Organisationen und auch die Geheimdienste selbst, die da wirklich die absurdesten Dinge auch finanziert bekommen haben. Ja, alles war möglich. Natürlich gespeist eben aus diesem Konflikt mit dem Systemgegner. Darüber können wir dann später noch sprechen, was das für unseren heutigen Konflikt mit dem Systemgegner bedeutet, ja, was wir daraus vielleicht für Rückschlüsse ziehen sollten, wohin wir uns hinbewegen. Aber ja.
Auch hier. Es steht ja nicht im Budget, CIA möchte Geld für das Drehen eines Pornos. Sondern da heißt es dann immer, also die CIA möchte bitte Geld, fragen Sie nicht genau nach, das ist geheim.
Ja.
Ja? Und das ermöglicht halt diesen ganzen Unsinn, wo jeder sagen würde, also nein, dafür kriegt ihr jetzt kein Geld, das ist Schwachsinn. Ja?
Ja.
Aber weil es heißt geheim und wir brauchen Geld, kriegen sie Geld und keiner fragt nach. Auch hier wieder die Kontrolle des Auswuchses völliger Beklopptheit für den Geheimdienst hat halt Konsequenzen.
Ja,
also keiner kontrolliert das. Also passieren solche Dinge.
Und die Administration kommt halt noch mit ihren eigenen bescheuerten Ideen hinzu, wie Bobby Kennedy, der auf die Idee kommt, halt irgendwie die Botschaft in Kuba in die Luft zu sprengen, um die eigene Botschaft in die Luft zu sprengen, um ein Argument zu haben, warum man in Kuba einmarschieren kann. Also so wirklich völlig absurde Vorstellungen, die man in heutiger Zeit...
Wobei potenziell eigene Bürger umgebracht worden
wären. Ja, Und ich meine, heute, wenn man heute sowas sagt, dann befindet man sich im Bereich der Verschwörungstheorien, aber damals war es halt einfach allgegenwärtig, ne? Und daraus baut sich ja letztendlich auch.
Da ist es ja keine Verschwörungstheorie mehr, wenn die Quellen freigegeben wurden und das historisch bewiesen ist.
Ja, ja, genau. Aber dadurch baut sich natürlich das eben das Misstrauen auf, für das man jetzt heute zum Teil auf Twitter dann auch sehr viel gescholten wird. Ja, wenn man dann ein bisschen kritischer mit den USA umgeht und man dann irgendwie direkt irgendwelche Hufeisenvorwürfe bekommt oder halt eben dann so eine anti-amerikanistische linke Ecke geschoben wird, der da mal
beschäftigt. Wir wissen halt Bescheid, ja. Wir wissen, was die Amerikaner so in der Vergangenheit getrieben haben und wir sehen noch nicht, dass sie sich besser weiterentwickelt haben. Ja, also ich traue denen sehr viel zu, vor allem dem CIA, weil die weiterhin nicht besonders gut kontrolliert werden.
Mhm. Ja, geht letztendlich für deutsche Behörden.
Geheimdienste.
Ich meine, wir haben hier eine eigene, jüngere Geschichte mit dem Verfassungsschutz. Oder? Also wir wissen, was möglich ist. Ja. Mhm. Wenn solche Systeme halt eben einigermaßen frei agieren können, was natürlich bei Geheimdiensten halt zwangsläufig mit angelegt ist, weil sonst wären sie ja nicht geheim.
Du hattest es ja schon vorhin erwähnt, also diese ganze Methode des CIA innerhalb eines Landes Informationen zu sammeln und diese weiterzureichen an die jeweiligen Machthaber, wenn sie den USA gewogen sind, beziehungsweise die Militärs auszubilden, auch etwas, was wir als Echo in die Gegenwart haben. Reden wir nachher vielleicht zum Ende nochmal drüber. Hat halt dann Schule gemacht, und zwar auf der ganzen Welt. Da lese ich nochmal kurz vor. In Afrika gingen die USA einen anderen Weg. Unter Mitwirkung der CIA verhafteten von Weißen geführte südafrikanische Behörden 1962 Nelson Mandela und im Nahen Osten schlugen die USA 1963 eine neue Richtung ein. Nach Indonesien war die größte kommunistische Partei in den blockfreien Staaten die irakische kommunistische Partei IKP. Die in Opposition zu Diktator Abdel al-Karim Qasim entstanden war. Die IKP dachte an eine Revolution, doch die Sowjets rieten ihr davon ab. Washington unterstützte indes einen erfolgreichen Putsch der antikommunistischen Baath-Partei, die sofort zur Zerschlagung der IKP überging. Die CIA versorgte das neue Regime mit Listen von tatsächlichen und angeblichen Kommunisten, wodurch zahllose Menschen niedergemetzelt wurden. Ein Mitglied der Baath-Partei namens Saddam Hussein, damals 25 Jahre alt, beteiligte sich an den US-gestützten antikommunistischen Terror, der auf den Staatsstreich folgte. Einige Kommunisten wurden in ihren Häusern erschossen, andere wurden ins Gefängnis gebracht. Laut jenen, die die Haft überlebten, hatte Hussein den Ruf, der schlimmste Folterer zu sein. Sie beteten darum, in solchen Nächten zum Verhör geholt zu werden, in denen er frei hatte. Die neue Baath-Partei kassierte die Landreform, die Qasim verabschiedet hatte.
Ja.
Saddam Hussein sagt uns ein bisschen was. Ich glaube, den Mann kenne ich.
Ja. Und ich meine, damit legt man letztendlich den Grundstein für all das, was uns bis heute beschäftigt. Und ich meine, letztendlich haben wir es mit, wir haben es im Iran, haben wir eine sehr, sehr ähnliche Situation, ja, eine soziale Bewegung, die dort entsteht, eine Demokratie, ja, die dann eben weggeputscht wird für den Schah. Der Schah wird weggeputscht von den religiösen Extremisten, die bis heute an der Macht sind. Wir haben in Afghanistan die Situation, dass die Taliban massiv durch die US-Amerikaner unterstützt werden in ihrem Kampf gegen die Sowjets. Diese Waffen dann später nutzen, um eigenes Regime aufzubauen. Und das ist genau das, worauf ich am Anfang hinaus meinte, ja, diese historische Kurzsichtigkeit. Es ist wie so ein Butterfly-Effekt, ne? Man setzt da in Momenten ein und die Konsequenzen daraus verfolgen uns letztendlich bis heute. Oder es ist ja letztendlich auch das, was du ganz am Anfang gesagt hast, ja. Also diese Linien, die sich letztendlich irgendwie von 400 Jahren Kolonialismus durchzieht hin zu amerikanischem Antikommunismus, der dann versucht, letztendlich kommunistische Bestrebungen in aller Welt niederzuschlagen, da mal viele demokratische und sozialistische Bewegungen zerschlägt, bis hin zu denen, was uns heute beschäftigt, Kampf gegen den Terror oder eben auch gegen solche Regime wie eben Russland, die jetzt halt in diesen entstaatlichen Zonen Westafrika halt relativ freie Hand haben und dazu agieren. Und es basiert, also es kommt alles aus der gleichen historischen Linie, wenn man so will. Ja, man kann die da wirklich einmal sauber durchziehen und es prägt unsere Welt einfach bis heute massiv. Ja,
ja, und dann nochmal zum IWF, weil auf den wollte ich auf alle Fälle nochmal zurückkommen, weil Sukarno muss Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre zum IWF. Das Land Indonesien befindet sich in einer wirtschaftlichen Krisenlage. Und das führt dazu, dass man halt um Geld bitten muss. Und beim IWF kommt man dann zum folgenden Entschluss. Der IWF forderte Maßnahmen von Indonesien, die später einmal als Strukturanpassungsprogramm bezeichnet würden. Ausgabenkürzung, Steigerung der Rohstoffproduktion für den Export, Währungsabwertung, eine restriktive Geldpolitik und ein Ende staatlicher Subventionen. Sukarnos Minister folgten den Direktiven des IWF und das mit unverzüglichen, schwerwiegenden und weitreichenden Auswirkungen auf die Bevölkerung mit ansehen mussten, wie sich die Preise über Nacht verdoppelten, verdreifachten oder gar verfünffachten. Die PKI, also die Indonesische Kommunistische Partei, verurteilte die Maßnahmen als Angriff auf die Armen, aber die Regierung drängte trotzdem weiter, anscheinend um sich das nächste Hilfspaket aus Washington zu sichern.
Ja.
Und hier auch wieder so ein Effekt, ja. Also man will Antikommunismus betreiben, zwingt ein Land aber in eine Situation, in der die Bevölkerung, vor allem die Ärmsten, darunter leiden. Und die gehen dann natürlich zur kommunistischen Partei und sagen Hilfe.
Ja. Ja, ja, genau.
Und die Antwort darauf ist brutale Gewalt gegen die Ärmsten in diesem Land dann am Ende des Tages. Also zum Schlag in die Magengrube kommen wir gleich noch.
Ja, und wir haben das in so vielen Ländern. Also es
das hat sich seit übrigens dieser Zeit nicht geändert, wa? Ja. Wir haben ja The Capital Order gelesen. Also
ja, genau.
Diese Austeritätspolitik, die dann um die Welt ging.
Voll.
Die hat man dann sozusagen von Europa aus in die Welt getragen.
Ja, es ist hochinteressant, wenn man das damit in Verbindung setzt, weil ich mich jetzt gerade auch relativ viel mit dem IWF beschäftigt habe. Und diese Austeritätsidee, die ja letztendlich in den 20er Jahren aufkommt, wir haben besprochen, wie sie aufkommt, die sich dann eben auch durchsetzt als gewisse Weise amerikanische Idee für die Welt, weil natürlich die USA sowohl nach 1918 als auch dann nach 1945 die Wirtschaftsmacht waren, die am stärksten wachsende Wirtschaft, an die sich natürlich auch internationale Investoren koppeln, ja, die restliche internationale Wirtschaft koppelt und so weiter und so fort, und die das dann quasi durchdrücken, administrativ von oben nach unten, damit eben auch Austerität zu implementieren. Als Reaktion letztendlich auch auf die ganzen Wirtschaftskrisen, die nach 1918 folgen, dann eben dieses Ordnungssystem IWF gründen und sagen, okay, wir müssen, so geht es nicht, ja, wir können nicht tolerieren, dass dass quasi die Weltwirtschaft regelmäßig in Krisen stürzt, ja, deshalb brauchen wir sowas wie eine Feuerwehr. Die Feuerwehr ist der IWF, aber der IWF basiert eben auf einer politischen Ideologie der Austerität, die dann in der Folge eigentlich in einem Großteil des globalen Südens halt einfach furchtbare Dinge anrichtet, ja, ja, und wir sehen das in so vielen Ländern, Argentinien, womit ich mich jetzt gerade auch viel beschäftigt habe, bestes Beispiel dafür, ja, die größten Ausschüttungen überhaupt aus dem IWF bekommen, jemals, fast 60 Milliarden Dollar. Worin sind die 60 Milliarden Dollar geflossen? Nicht darin, eine Wirtschaft aufzubauen, ja, sondern diese 60 Milliarden waren letztendlich, die bedienen nur Schulden, ja, also die bedienen nur die fallenden Preise. Das macht überhaupt keinen Sinn. Die Argentinier fragen sich seit Jahrzehnten, wo ist dieses ganze Geld hin? Ja, weil es letztendlich nur in die Austerität investiert wird, ohne irgendwas aufzubauen, ja, sondern es ist immer nur Schuldendecken und gleichzeitig für dieses Schuldendecken aber eben massive Konstitutionen verlangen, wie halt eben Marktöffnung, gesteigerte Rohstoffproduktion, Steuersenkung für ausländische Unternehmen, all diese
Dinge. Was dazu führt, dass natürlich Reichtum aus dem Land fließt und
genau, es
vor Ort nichts aufbauen kann.
Genau, es fließt konstant Reichtum ab. Und Argentinien ist eines der reichsten Länder der Welt und es fließt konstant Reichtum einfach in andere Sphären ab, weil es einfach
Macht. Wir hatten uns ja am Tag der offenen Tür unterhalten auf dem Weg ins Innenministerium, wie es eigentlich sein kann, dass Argentinien seit den 30er Jahren eigentlich in einer permanenten wirtschaftlichen Krise ist. Und genau deswegen.
Genau deswegen, ja.
Es ist genau deswegen. Ich meine, es gibt innerhalb von Argentinien auch politisch jede Menge Sachen, die nicht gut gelaufen sind seit den 30er Jahren, ganz klar.
Ja, klar.
Man hat diesen Ländern sozusagen die Beine abgehackt, ja? Und dann hat man ihnen gesagt, jetzt lauft mal eigenständig.
Ja. Nee, klar, jedes dieser Länder hat auch eigene Verantwortlichkeiten.
Ja.
So, natürlich, dafür ist auch die Politik verantwortlich. Aber in Argentinien sieht man halt eben auch sehr schön, wie die Politik letztendlich, egal ob sie von liberaler Seite, von rechter Seite oder von linker Seite auskommt, immer wieder zu den gleichen Maßnahmen gezwungen wird, ja, weil einfach das internationale System, was geschaffen wurde, nicht zulässt, dass sie sich halt eben so entwickeln, wie sie sich entwickeln wollen, weil sie halt einfach in dieser Krise feststecken und die einzige Konsequenz, und das fordert der globale Süden ja schon seit Jahrzehnten, wäre letztendlich der Schuldenschnitt, so eine Art von Neustart, ja, zu sagen, man wickelt dieses System eigentlich ab und man schafft auf Grundlage des IWFs oder auch neu ein anderes System. Und ich meine, die BRICS versuchen es jetzt, ne? Die BRICS-Entwicklungsbank ist letztendlich das Alternativsystem, was dann sicherlich auch mit Forderungen verbunden ist, ja, und mit einer gewissen Vorstellung davon, wie sich die Wirtschaft orientieren soll. sind die böse. Aber es basiert auch letztendlich auf einer berechtigten Grundlage, nämlich dass Europa im Regelfall und auch die USA an wirtschaftlichen Zielen interessiert sind und an einer internationalen Marktliberalisierung, weil sie davon profitieren, weil sie die großen Industrien sind, die Rohstoffe auffressen.
Andere halt nicht,
dann. Und andere halt nicht. Ja.
Und dass ich da jetzt, dass es wirklich so lange gebraucht hat, so eine Gegenentwicklung zu haben, ist ja schon verwunderlich. Das zeigt aber auch die große Marktmacht des IWF und der westlichen Welt.
Voll. Ich meine, es ist halt fast lustig, bis hin zu sehr besorgniserregend, wie auch die deutsche Presse und auch Menschen, die es eigentlich besser wissen sollten, darauf reagieren. Ne? Also wenn man sich dann die
entweder macht man sich darüber lustig oder man sagt, das ist was Böses, das sollte man gar nicht erst angucken.
Also es ist schlimm, weil die meisten scheinen davon wirklich überhaupt keine Ahnung zu haben. Also die Auseinandersetzung mit dem globalen Süden in den deutschen Medien und darüber hinaus ist wirklich so bahnbrechend scheiße.
Naja, auch da haben wir seit 1945 wohl keine wirkliche Weiterentwicklung geistiger Art erfahren und sind immer noch auf dem Stand, wir wollen denen doch nur Gutes tun.
Ja, ja, ich weiß, wir sind.
Und die wissen halt nicht, was gut für sie ist.
Wir sind das große Entwicklungsgeldergeberland und so, ja.
Jedenfalls kommen wir zurück zu Indonesien. Also die USA waren da zwischenzeitlich halt damit beschäftigt, Rebellen zu unterstützen, um dem Präsidenten eine Lektion zu erteilen. Gleichzeitig hat man dafür gesorgt, dass alles, was sich irgendwie an wirtschaftlicher Entwicklung zeigte, weggenommen wurde mit dem IWF. Also und daneben haben wir eine kommunistische Partei, die besonders gut organisiert ist, die offensichtlich nicht korrupt genug war, um sie in der Bevölkerung unannehmbar zu machen. Das heißt, die kommunistische Partei hätte die Wahlen gewonnen.
Ja.
So, und dann haben wir noch eine Situation, den 30. September 1965. Dazu gibt es jetzt mehrere Erklärungsversuche in diesem Buch. Aber, um das mal kurz zusammenzufassen, es gibt verschiedene Militärs in der indonesischen Armee, die offensichtlich eine Art Putschversuch machen innerhalb des Militärs und bestimmte Militärs verhaften. Das scheitert dann. Also diese Art von Putsch, von dem diese Militärs, die am 30. September daran beteiligt waren, sagen, das ist eine Gegenbewegung gegen einen Putsch, der ansteht, das scheitert. Also soweit habe ich das jedenfalls verstanden. Und als Gegenreaktion kommt dann ein gewisser Suharto, der selbst Militär ist, an die Macht, und zwar uneingeschränkte Macht. Der Präsident hat praktisch nichts mehr zu sagen. Beziehungsweise traut er sich nicht.
Ja.
Und es kommt zu einer riesigen Säuberungsaktion in ganz Indonesien. Und alles, was irgendwie kommunistisch aussieht, wird verhaftet und wirklich brutalst gefoltert und ermordet.
Ja.
Also viele bleiben auch erstmal eine ganze Weile im Gefängnis.
Genau.
Und werden also dort weiter gefoltert.
Ist es ja wie so eine exotherme Reaktion. Ne? Also es ist bis heute nicht ganz klar, wie es dazu kommt, aber es sterben eben mehrere hochrangige Militärs. Man schiebt es dann später den Kommunisten in die Schuhe. Man weiß bis heute nicht so richtig, wer dafür verantwortlich ist. Ja,
es gibt in dem Buch halt verschiedene Erklärungsversuche. Die sind aber auch alles Theorien. Man weiß es halt nicht so ganz genau. Die Theorien also klingen logisch, aber es sind halt nur
Theorien. Ist es eine inszenierte Aktion? Sind es vielleicht sogar Kommunisten, die halt eben die halt eben schon sehen, was droht, ja, und darauf reagieren, also die ganz bewusst letztendlich dahin genatscht werden, halt eben diese Morde zu begehen. Man weiß es nicht so genau, auf jeden Fall sterben.
Ist es vielleicht tatsächlich nur eine Gruppe innerhalb des Militärs, die sehen, dass unter anderem auch von Amerika ausgebildete Militärs sich bereit machen, gegen das bestehende Sukarno-Regime zu putschen.
Genau, man weiß es nicht. Man weiß nur, dass mehrere hochrangige Soldaten eben erst entführt und dann umgebracht werden. Ja. Bis heute ist nicht ganz klar, wie es dazu kommt. Ich meine, es ist auch ganz interessant, Indonesien hat seine Geschichte auch kaum aufgearbeitet. Ja, darüber könnte man dann auch nochmal sprechen. Also man weiß nicht genau, wie es dazu kommt. Und daraus entsteht dann letztendlich diese exotherme Reaktion, die in maximaler Gewalt eskaliert. Warum? Weil eben die Militärs, die halt eben an der Macht sind, genau der General, den du eben genannt hast, ich vergesse seinen Namen immer, Suharto. Suharto, eben in Kooperation mit der CIA, die halt massiv Propaganda ausschüttet in der Zeit und halt eben auch das Militär selber massiv Propaganda schürt. Und die Erzählung ist dann letztendlich, Kommunisten seien eingedrungen eben in die Häuser von diesen Militärs, hätten sie entführt und dann seien sie von kommunistischen Frauen gefoltert worden.
Ich lese mal kurz vor, weil das finde ich, das rechtfertigt dann auch die Gewalt gegenüber Frauen. Und eine Sache ist mir in diesem Buch dann auch aufgefallen, über die müssen wir dann sprechen. Aber ich lese mal kurz vor. Suharto wird dann sozusagen uneingeschränkter Herrscher Indonesiens. Er herrscht wirklich über das Militär brutalst. Und diese Macht sichert er, indem er einen Massenmord an der eigenen Zivilbevölkerung halt durchführt, in Kooperation mit der CIA. Und das wird dann mit halt so Propaganda gerechtfertigt, die da heißt: Nun kontrollierte Suharto die gesamte Massenkommunikation. Er unterstellte der PKI schockierende Verbrechen. Und zwar unter Einsatz von vorsätzlich und aufhetzerischen Unwahrheiten, um im ganzen Land Hass gegen die Linke zu schüren. Das Militär verbreitete die Geschichte, die PKI sei die Drahtzieherin eines gescheiterten kommunistischen Putsches gewesen. Suharto und seine Mannen behaupteten, die kommunistische Partei habe die Generäle auf einem Luftwaffenstützpunkt Halim gebracht und ein verdorbenes, dämonisches Ritual abgehalten. Mitglieder der Frauenbewegung Gervani hatten nackt umhergetanzt, während andere Frauen die Generäle gefoltert und verstümmelt hätten, die Genitalien abgeschnitten, die Augen ausgestochen und anschließend ermordet. Also das sind die Vorwürfe, was dazu führte, dass auch reihenweise natürlich Frauen verhaftet wurden, gefoltert wurden. Was mir aufgefallen ist, er nennt nicht einmal das Wort Vergewaltigung. Ich weiß ganz genau, dass es Vergewaltigung gegeben haben muss, aufgrund der Art und Weise, wie er das im Buch beschreibt. Aber
er beschreibt systematische sexualisierte Gewalt.
Okay, aber also ich habe das Wort Vergewaltigung hier nicht wirklich gelesen oder ich habe es überlesen. Also, aber es ist aufgrund der Art und Weise, wie er schildert, dass die Gewalt in dieser Zeit ausgeübt wird gegen die Zivilbevölkerung, ganz klar, dass es hier auch zu systematischen Massenvergewaltigungen gegen alle Frauen kam, die irgendwie verhaftet wurden.
Ja, und er schildert das, finde ich, auch sehr, sehr gut, wie quasi genau diese Geschichte halt eben auch so eine wahnsinnige Tragkraft entwickelt als Propaganda, weil darin letztendlich implementiert wird, ne, wovor halt eben diese männliche Gesellschaft und halt auch gerade so diese Macho-Militärmänner halt so wahnsinnig Angst haben, ja, eben vor Frauen und dann auch noch Frauen, die letztendlich, ja, wie so Furien ihnen dann irgendwie Gewalt antun, was dann wiederum quasi sie in ihrer Männlichkeit bedroht, ja, nichts ist so schlimm als Mann, wie die Genitalien abgetrennt zu bekommen, entmannt zu werden, ja, und dass das eben auch nochmal diese Gewalt beflügelt. Und es ist natürlich kein Zufall, das haben wir noch nicht erwähnt, dass sich natürlich die CIA in verschiedensten Ländern vor allem sehr, sehr stark an das Militär bindet, ne, weil militärische Strukturen oft auch schon entstanden sind aus den kolonialen Strukturen, übernommen wurden, es in vielen dieser aufblühenden demokratischen Gesellschaften halt eben das Militär einer der größten Pfeiler war, die letztendlich dagegen standen, ja, die auch immer um ihre eigene Macht gekämpft haben. Das sind halt eben noch nicht so etablierte Demokratien wie hier, wo man jetzt davon ausgehen könnte, dass das Militär in einen demokratischen Apparat eingebunden ist oder so, sondern das beginnt ja da gerade erst und viele dieser Militaristen sind halt vor allem extrem starke Antikommunisten, ne? Also diese sozialistischen Bewegungen, damit haben sie nichts zu tun, sie sind im Regelfall Traditionalisten.
Ja, also in gewissen Kolonialländern, also ehemaligen Kolonien, war es ja auch so, dass die Militärs in diesen Kolonien teilweise unter den Kolonialherren ja schon Privilegien besitzen. Genau, ja. Selbst wenn sie zur ethnischen Bevölkerung gehört haben, waren sie besser gestellt als die meisten Bürgerinnen und Bürger in diesen Kolonien und konnten Privilegien genießen. Und diese Privilegien sind ja dann teilweise weggefallen, als es dann zur Befreiung kam.
Ja, genau. Und wir sehen es letztendlich mit Sunniten und Schiiten in den britisch kontrollierten Gebieten. Wir sehen es mit verschiedenen ethnischen Gruppen in Afrika, die, obwohl sie auch dort kulturell schon immer eine Rolle gespielt haben, letztendlich so ein bisschen fast erfunden werden von den Kolonialisatoren, ja, weil sie quasi ganz bewusst Minderheiten oder Mehrheiten in bestimmte politische Stellungen bringen, ja, die dann letztendlich einen eigenen Antrieb haben, auf Seite des Kolonialismus zu stehen, weil sie genau wissen, ja, sie werden von einem Großteil der Bevölkerung wahrgenommen als halt eben Verbündete des Kolonialismus. Das heißt, wenn der Kolonialismus zerfällt, dann müssen sie damit rechnen, dass auch sie dafür zur Rechenschaft gezogen gezogen werden. Und daraus entstehen dann letztendlich diese ethnischen und religiösen Spannungen, die wir bis heute in vielen der Regionen eben haben, die letztendlich ganz bewusst künstlich hochgezüchtet wurden, auch dadurch, dass man eben Länder so aufgeteilt hat, dass man sagt, okay, wir haben jetzt hier ganz gezielt ja die Linien so gezogen, dass wir ein Drittel von den Houthi und ein Drittel von denen und zwei Drittel von denen und denen da drin haben, ja, und jetzt verteilen wir die Macht so, dass immer klar ist, dass die eine Volksgruppe auf jeden Fall auf unserer Seite steht, ja, und ein Interesse daran hat, die andere Volksgruppe zu unterstützen. Und mit den Militärs hat man letztendlich in vielen Fällen sehr ähnliche Spielchen gespielt, ja, und sie dazu zu Ally ist des Kolonialismus und des Neokolonialismus gemacht, ja.
Jedenfalls ist es dann Seite 188, wo ich dann beim Lesen gedacht habe, das ist ein Schlag in die Magengrube. Da beginnt Kapitel 7, Ausrottung. Und da wird dann tatsächlich tageweise aufgezählt, was in Indonesien passiert, was auf der anderen Seite der Welt in Washington passiert und was mit den Menschen passiert, die wir bisher kennengelernt haben. Wie mit Franziska oder mit Zane, der einfach so verschwindet und nicht wieder auftaucht und man weiß gar nicht, was mit ihm passiert ist. Und das ist einfach, also wirklich, es ist der 30. September und am 1. Oktober übernimmt Suharto die Macht. Und danach ist es ein Ausbruch von Gewalt sondergleichen. Also ich kann mir die Gesellschaft nicht vorstellen, in der einfach so von heute auf morgen dermaßen die Gewalt ausbricht und sich keiner wirklich massenhaft dagegen zur Wehr setzen kann oder will. Also diese Brutalität ist, ich meine, er hat es in Worte gefasst, aber ich kann es nicht in Worte fassen.
Ja. Naja, es ist vergleichbar mit dem Völkermord in Uganda und so. Es ist eine Gewalteruption, die, glaube ich, auch deshalb so schwer vorstellbar ist, weil sie eben nicht auf, sagen wir mal, klassischer militärischer Gewalt basiert. Ne? Es sind eben nicht die Bomben, die fallen, sondern es sind eben Gruppen, die einfach ausziehen und Menschen erschießen, Menschen mit Macheten
hinrichten.
Mordkommandos, die halt ein... Also, ja, ich glaube, es ist immer schwer nachzuvollziehen, wie es dazu kommt. Aber es ist halt eben die letztendlich die komplette Loslösung von jeglicher menschlicher Kontrollinstanz in irgendeiner Art und Weise. Ne? Sowohl persönlich als auch auf so einem institutionellen Level. Sondern es ist...
Der Schlag
deshalb
ist halt auch so extrem, weil du bis zu diesem Zeitpunkt dieses Buch gelesen hast und genau weißt, also die breite Bevölkerung will eigentlich die Kommunisten wählen. Ja. Also Du weißt ganz genau, die Mehrheit in der Bevölkerung will eigentlich einen Wandel und sie versprechen ihnen sich mit den Kommunisten. Und nach diesen 6 Monaten ist in Indonesien nichts mehr mit links übrig. Ja, er beschreibt ja am Anfang des Buches, wie er in den 2000er Jahren dann in Jakarta war und wo sich Professoren getroffen haben, um über diese Aufarbeitung der Geschichte zu reden.
Ja.
Wo dann sich sofort ein Mob gebildet hat und sie als Kommunisten sozusagen bezeichnet hat und nieder mit den Kommunisten und sowas alles gerufen haben. Ja, wo die Beteiligten Todesangst hatten.
Ja.
Also die Auswirkungen auch von diesem Gewaltausbruch, der sich wie gesagt über Monate hinzieht, hat längerfristige Spuren in diesem Land hinterlassen und in der Bevölkerung. Und ich frage mich halt wirklich dann in Kapitel 7, wo ist denn die Masse der Bevölkerung gewesen zu diesem Zeitpunkt, die eigentlich die Kommunisten wählen wollten? Das waren ja Nachbarn, ja, Freunde, die sind ja nicht alle verhaftet.
Nee, aber gerade dadurch, dass die Eruption eben so schnell passiert, ne, dass es eben der Umbruch ist, das wird ja auch sehr gut geschildert, wie es dann auf Bali und anderen Inseln läuft. Und du bist von einem Tag auf den anderen, wird die Gruppe, zu der du gehörst, der du dich politisch verbunden fühlst, halt einfach verboten. Und auf einmal bist du quasi ein illegales Subjekt. Ne? Also du bist halt eben ein Aussätziger, du bist vogelfrei im eigentlichen Sinne. Und du kannst damit, glaube ich, in dem Moment, das ist auch für die Menschen noch selber schwer zu greifen, was es überhaupt bedeutet, dass sie jetzt auf einmal kriminalisiert werden. Und zu dem Zeitpunkt bricht aber schon die Gewalt aus. Also es gibt quasi gar kein Momentum, in dem sich irgendjemand organisieren kann. Und das wird natürlich massiv begünstigt durch die Propaganda, die dort bis heute allgegenwärtig ist, die eben durch solche Horrorgeschichten erzählt, die wir letztendlich sind es die gleichen propagandistischen Modelle, die wir auch noch im Irakkrieg und Co. gesehen haben. Ja, also diese Idee von, weiß nicht, irakische Soldaten holen Frühchen aus ihren Brutkästen, ja, und schmeißen sie irgendwie auf den Boden. Also diese Horrorvorstellungen, die so brachial sind, dass sie halt in jedem einfach sehr, sehr starke Emotionen auslösen, Und dann sind es eben die Menschen mit der Waffe in der Hand, ja, die ihnen halt auch zur Verfügung gestellt wird. Ja, es gibt ja diese absurde Szene davon auf Bali, ja, wo auf einmal Macheten auftauchen und niemand weiß so richtig, wo diese Macheten herkommen, ja, bis dann irgendwann rauskommt, naja, die CIA hat da halt einfach sehr clever ein paar Macheten abgeworfen und auf einmal stehen diese Waffen halt zur Verfügung. Und in Kombination halt auch damit, dass natürlich in dem Maße, wie da quasi so ein Staat innerhalb von anderthalb Tagen zerfällt und in Gewalt explodiert, natürlich auch verschiedenste Menschen versuchen, ihre persönlichen Probleme zu lösen, ja, also quasi wirklich, wie man es aus so Filmen kennt, wie The Purge Night oder so, ja, also dieses System zerbröselt innerhalb von so einem Tag, man wird kriminalisiert, man ist vogelfrei und wenn sich in dem Moment, wo sich erstmal durchgesetzt hat, wenn ich diesen vermeintlichen Kommunisten da drüben erschieße, passiert mir gar nichts, ja, dann bricht es quasi.
Schulde ich ihm auch noch Geld?
Ja, dann bricht es aus diesem, dann bricht es aus diesen Männern da quasi heraus und sie gehen halt über in einfach eine unfassbare Brutalität.
Ja, jedenfalls, die meisten Menschen, die uns bisher begleitet haben, sind dann tot, vergewaltigt, im Gefängnis.
Ja.
Und die meisten Menschen, die mir beim Lesen ans Herz gewachsen sind, werden Indonesien verlassen und nie wiederkehren.
Ja, und also, es gibt dann diese.
Der Ausdruck ist ja auch dieser Betroffenen, die dann sagen, also 1965 habe ich meine Heimat verloren. Und
ja.
Also Indonesien wurde für diese Menschen zerstört. Die haben keine Heimat mehr. Und das Indonesien, das sie kannten, ist weg. Und das kommt auch nicht wieder.
Ja. Und diese erschütternden persönlichen Geschichten, ne, von dieser Familie, die versucht, irgendwie den Vater zu finden und dann an diesem Strand steht, wo halt eben all diese Menschen hingebracht wurden, um erschossen zu werden und dann versucht irgendwie anhand der Haare auf den Schädeln herauszufinden, wer dann jetzt hier irgendwie der Vater und Ehemann gewesen sein konnte.
Und dann wird beschrieben, es sind eigentlich nur Schädel und
Skelette. Genau. Und es ist einfach nur ein Strand voller Knochen und dann diese sehr trockene Anführung dann vom Auto. Ja, und 3 Jahre später entstand dann das erste Luxushotel auf Bali. So, also das ist also auch in dieser zeitlichen Dimension, auch in der Art und Weise, wie wir heute halt so Umgebungen wie Bali wahrnehmen, ja, als so touristischer Traum, ja, wo irgendwie alle jungen Menschen
Influencer, ja.
fahren, ja, und es sind und die Strände, an denen sie heute flitzen, sind die Strände, wo vor 50, 60 Jahren halt einfach Tausende von Knochen lagen, ja, von Menschen, die da halt auf brutalste Art und Weise niedergemetzelt wurden.
Und, wenn du da graben würdest, ob du da noch welche finden würdest?
Ja, und das Erschütternde daran finde ich eigentlich, also man hätte ja also, dass man sich eben, wir haben ja schon besprochen, es ist natürlich auch sehr gut möglich, dass man sich da letztendlich in seiner Strategie verrennt, ja, und dann man will den Kommunismus bekämpfen, man stellt Propaganda bereit und man unterschätzt vielleicht auch so ein bisschen, was daraus dann entsteht. Aber das ist ja eben nicht der Fall, sondern die CIA ist ja letztendlich bis zuletzt sehr enttäuscht davon, dass das Militär es halt eben nicht schafft, diesen Präsidenten abzusetzen, offensichtlich auch gar kein Interesse daran hat, diesen Präsidenten abzusetzen, ja, weil sie können ja eh machen, was sie wollen. Ja. Und treibt dann diesen Genozid einfach noch weiter an, eben durch diese Todeslisten und durch solche Sachen und versucht wirklich mit aller Kraft diese Gewalt am Laufen zu halten, in der Hoffnung, dass dadurch dieses Regime halt irgendwie auch an ein Ende kommt. Und das ist einfach, also das ist so menschenverachtend und da sind wir dann halt wieder bei diesen ethnischen Komponenten. Es geht nur, wenn dieser Name auf der Liste für dich absolut nichts bedeutet, ja, wenn das einfach keine Menschen sind, die du da siehst, sondern halt einfach nur Spielbälle in deinem geopolitischen Plan, dann, das ist die einzige Art und Weise, damit umzugehen. Es braucht diese massive Entmenschlichung, die eben dann nicht so einzigartig ist, wie man vielleicht manchmal annimmt,
ja. Ja, also, lies das Buch. Was bedeutet denn das jetzt für uns, für heute, für die heutige Systemauseinandersetzung? Ich meine, der Autor Vincent fasst dann nochmal 4 Folgen zusammen, die bis heute nachwirken. Aber also so grundsätzlich würde ich sagen, die einzelnen Folgen spielen im Prinzip keine Rolle, weil das gesamte System bis heute nachwirkt, ja. Also Indonesien hat das nicht aufgearbeitet, die USA haben das, was in Indonesien passiert ist, in abgewandelter Form in anderen Ländern nach 1965 weiterhin praktiziert. Also Unterwerfung, Unterwanderung einer auch demokratisch gewählten Regierung, unter anderem natürlich auch in Lateinamerika, Beförderung von Gewalt, Exzessen in Chile ist ja ein ganz gutes Beispiel. bürgerkriegsähnliche Zustände, Diktaturen, meistens militärisch geführt, ja, und alles unterstützt von den Amerikanern beziehungsweise von den Geheimdiensten. Und damit müssen sich die betroffenen Länder bis heute auseinandersetzen. Das wurde auch nie aufgearbeitet. Alles, was zurückbleibt, ist ein tiefgreifender, also wenn diese Systeme mittlerweile gestürzt wurden und die Diktaturen abgeschafft wurden, ein tiefgreifender das Misstrauen gegenüber dem Westen grundsätzlich und natürlich auch gegenüber den USA, mit dem man am liebsten nur mit offenen Augen auch im Hinterkopf noch irgendwas zu tun haben will.
Ja. Ja, ich glaube,
und demokratische Verhältnisse kannst du ja total vergessen, ja, weil wenn du die Gewalt in deiner eigenen Bevölkerung in der jüngsten Geschichte nicht aufgearbeitet hast, ist Demokratie nicht möglich.
Ja, ich finde es immer so ein bisschen schwer zu greifen, weil man auf der einen Seite ist es sicherlich völlig richtig, dass das tief verankert ist und dass sich das auch widerspiegelt in der Art und Weise, wie eben heute der globale Süden oder die BRICS und Co. halt eben auch Geopolitik betreiben. Ich glaube, es lässt sich nicht rausnehmen, ja, dass das auch, dass dieses Gefühl der Gemeinschaft, die dort entsteht, oder auch die Notwendigkeit, eine Gemeinschaft zu formen und auch die Narrative, die diese Gemeinschaft am Laufen halten, auch in Kommunikation mit der eigenen Gesellschaft, sehr stark immer noch dominiert sind und verständlicherweise eben durch den Kolonialismus und das, was darauf folgte, eben wie halt eben den amerikanischen Antikommunismus. Auf der anderen Seite sieht man ja aber eben auch so Bewegungen wie jetzt zum Beispiel Vietnam, das sich ja unmittelbar sehr, sehr stark an die USA bindet, ne? Also ich meine, die teilen miteinander eine absolut grausame Geschichte und letztendlich haben wir
ja, aber da ist der Unterschied, dass Vietnam gewonnen hat.
Einen kolonialistischen, ja, aber ich meine, ja, gewonnen also hat jemand.
Vietnam so, ne? ging aus dem Konflikt mit den USA natürlich sehr brutal und sehr opferbehaftet heraus, aber sie haben gewonnen. Und das kann man von den meisten Ländern, die in diesem Buch geschildert werden, nicht sagen. Da gingen meistens die Amerikaner als Sieger hervor.
Ja, das stimmt, aber ich meine, Südkorea ist ja heute auch eine selbstständige, ist ja heute auch eine selbstständige Gesellschaft. Ich meine, Vietnam auch. Ich meine, die Führer dieser Staaten, egal ob sie jetzt demokratisch
sind oder nicht. Ja, aber vor dem Hintergrund natürlich, dass man selbstbestimmt nach dem Konflikt über das eigene Schicksal bestimmen konnte. Und das ist bei den meisten Ländern, die hier, auch Indonesien, nicht sagen.
Aber weil man eben, glaube ich, auch sehr unmittelbare Interessen hat, die man da eben auch nicht rausverlieren kann. Ne? Ein Teil davon ist Geschichte und der andere Teil sind halt die unmittelbaren Interessen, die heute eine Rolle spielen. Und ich glaube, in der vietnamesischen Führung ist halt eben heute der wirtschaftliche Aufstieg des eigenen Landes und halt eben der Schutz vor China wesentlich wichtiger. Und da kooperiert man dann halt mit den US-Amerikanern, ob man sie jetzt schätzt oder nicht. Ja, im Zweifelsfall, um halt eben die eigene wirtschaftliche Position zu verstärken, um all das halt eben im globalisierten Kapitalismus zu erreichen, was andere auch erreicht haben. Und ich meine, das sehen wir bei vielen, vielen anderen Ländern auch. Das sehen wir letztendlich auch darin, wie sich Südafrika positioniert zwischen Russland und Europa und den USA. Ja, immer so ein bisschen wischiwaschi, aber letztendlich will man vor allem wirtschaftlich profitieren, letztendlich aus all diesen Beziehungen, die man da hat. Und auf der anderen Seite muss man aber sagen, diese Systeme, die damals entstanden sind, ich weiß nicht, ob sie zerbrechen müssen, aber sie brauchen auf jeden Fall eine Neuordnung. Und ich meine, Guterres hat es ja jetzt gerade auch eben geäußert, dieses globale System, wie es jetzt noch existiert und worauf basiert, funktioniert nicht. Und da muss man ja auch einfach sagen, dass wir jetzt an diesem Punkt sind, hat was damit zu tun, dass es eben Länder, egal ob man sie jetzt schätzt oder nicht, aber eben wie China und Co. geschafft haben, durch ihren eigenen wirtschaftlichen Aufstieg ein Selbstbewusstsein zu entwickeln, aber auch eine Position zu entwickeln, aus der heraus sie quasi die westliche Hegemonie herausfordern können. So. Und das ist einfach, finde ich, eine bemerkenswerte Entwicklung. Sie hat sehr lange gedauert, aber ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo sie sich das eben rausnehmen können und wo sie zumindest mal sagen können gegenüber den USA und Europa, also passt auf, Leute, ihr seid mit uns so verbunden, wie wir mit euch verbunden sind. Wenn ihr uns schadet, dann schadet ihr euch. Und das ist eine andere Position als zum Beispiel der Niger hat oder so, ja, aber die natürlich quasi als, gerade China halt eben als das Land Nummer eins halt eben, natürlich auch in Verbindung mit ihren eigenen Interessen, ja, die kämpfen jetzt nicht nur für den globalen Süden, aber das natürlich, da natürlich eine Veränderung durchsetzen kann, wenn sie wollen und das ja auch sehr aktiv tut und genauso geht es letztendlich auch für andere Länder, die in gewisser Weise davon profitieren können, ja, dass sie halt eben jetzt in diesem Spannungsfeld leben, zwischen China und Russland vielleicht auf der einen Seite, den USA und Europa auf der anderen Seite. Ich meine, die USA und Europa sind sich auch immer nicht ganz einig. Länder wie Brasilien, Länder wie Argentinien, Nordafrika und Co., die ja auch von Migrationspolitik zum Teil profitieren, zumindest die Regierung vor Ort und so, die wissen schon, was sie daraus machen können. Ja? Die Frage ist, finde ich, am Ende, wie sehr dann, oder sagen wir es mal so, es hat sich ja nichts daran geändert, dass die USA weiterhin eine Supermacht sind und auch eine militärische Supermacht sind. Und dass
es hat sich auch nichts daran geändert, dass sie wahrscheinlich weiterhin bestimmte Methoden...
Ja, und es hat sich auch nichts daran geändert, auch wenn die BRICS-Staaten unfassbar schnell gewachsen sind, dass der Wohlstand weiterhin woanders produziert wird und dass wir von ihnen als westliche Industrienationen wirtschaftlich immer noch so weit entrückt sind, wenn es um BIP und Co. geht, dass es einfach ein wahnsinnig weiter Weg ist, aufzuholen und daraus natürlich eine wahnsinnige Macht resultiert. Und die Frage, finde ich jetzt auch eben, ist, wie wir mit dieser Macht eben in dieser neuen Gemengelage umgehen. Und ich habe es ja in meinem Podcast zu Niger angesprochen, ich finde es durchaus schwierig. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie viel ich davon halte, dass wir jetzt in Form von Annalena Baerbock gegenüber Niger halt jetzt eben Sanktionen durchsetzen. Ja, ich bin kein Fan von diesem Regime. Ob es geopolitisch Sinn macht, erschließt sich mir nicht so richtig. Ob wir mit Sanktionen die treffen, die wir treffen wollen, glaube ich nicht. Ich sehe darin kein reflektives Moment, wenn es darum geht, wie Deutschland dort Politik gemacht hat, wie Europa dort Politik gemacht hat. Ich sehe da letztendlich eine Machtdemonstration. Und das ist nicht die Art und Weise, wie ich mir Politik vorstelle. Ich weiß nicht genau, wie sie besser aussehen soll. Ja, also wie man quasi es schafft, auf der einen Seite demokratische Bestrebungen zu unterstützen, auf der anderen Seite quasi nicht die Führung, die dort jetzt sind, so weit antagonisiert, dass man quasi gar keine Kooperation mehr schaffen kann, dass die keine andere Wahl haben, als sich Richtung Russland oder China zu wenden. Aber ich glaube, dieses Modell, wie wir es jetzt fahren, eben einfach brachial letztendlich in diese Länder hinein zu regieren und sie, so wie es die USA mit Indonesien auch gemacht haben, sie wirtschaftlich einfach da niederzurichten und zu hoffen, dann das würde irgendwie Demokratie beflügeln. Ich glaube, die Idee ist gescheitert und da haben wir noch keine Antwort drauf, wie wir damit umgehen.
Also die Idee ist gescheitert, das wissen du und das wissen ich und das wissen andere, aber das ist leider in der Politik noch nicht so richtig angekommen. Es ist ja auch interessant, dass ausgerechnet Annalena Baerbock sich genauso verhält wie die ehemaligen Kolonialherren oder wie die USA gegenüber dieser ehemaligen Kolonien, was dann zu der Jakarta-Methode führte und all dem, was dann folgte. Ich finde es ja auch so super interessant, dass man ein Land, das nur 3% seiner Fläche überhaupt für den Anbau von Lebensmitteln benutzen kann und dass das praktisch ärmste Land der Welt ja ist, mit Sanktionen zu belegen, während Aserbaidschan seit acht Monaten 120.000 Menschen aushungert.
Ja.
Und man es nicht schafft, Sanktionen zu verhängen.
Ja, und der globale Süden weiß das. Das ist es
ja
halt.
Deshalb ja, also diese Heuchelei ist so ein, also so deutlich, ja, dass man es wirklich mit Moral nicht mehr kommen kann. Und ich finde auch, Politiker sollten nicht mehr mit Moral kommen, denn es ist offensichtlich, dass es hier nur um Interessen geht. Was ich aus dem Buch mitnehme, ist, liebe Journalisten in Berlin, lest das mal. Ich meine, es gibt genug Kritisches auch an dem Autor. Wie gesagt, die Kommunisten kommen hier viel zu gut weg. Aber darum geht es ja inhaltlich nicht.
Es ist ein US-Autor. Ne? Ich glaube, die Perspektive wäre eine andere, wenn jetzt da nicht jemand über sein eigenes Land schreiben wollte, würde so. Ne? Also
den Part vielleicht ein bisschen als Europäer ausgrenzen. Aber vor allem den Part des Buches, und das zieht sich hier als rote Linie durch, was bedeutet eigentlich Kolonialismus für den globalen Süden, ja, und mit den für die Länder, mit denen wir sie hier alltäglich zu tun haben, gerade weil der Ukraine-Krieg das globale Gefüge halt in Bewegung gebracht hat.
Ja.
Und zwar massiv. Und da sollten wir auch die Sichtweise und die historischen Entwicklungen anderer Länder und anderer Bevölkerungen mal verstehen lernen. Denn nur so geht Diplomatie und Außenpolitik, ja.
Ja.
Und man sollte sich nicht an Sanktionen hängen, weil die Franzosen es wollen, weil die sich jetzt auf den Schlips getreten fühlen, weil sie auf einmal ihre eigenen wirtschaftlichen Interessen in Niger und vielleicht auch demnächst in wie heißt das Land?
Ach so, Gunam.
Ja, genau. Gunam nicht durchsetzen können. Auch da interessanter Hintergrund, auch da eine ehemalige Kolonie von Frankreich, wo jahrzehntelang die französische Regierung den Diktator in Wahlkämpfen unterstützt haben. Und alle wussten das, ja. Und auf einmal regt sich Frankreich auf und macht sich natürlich auch total lächerlich in afrikanischen Ländern, vor allem in den ehemaligen Kolonien, wo die Bürgerinnen und Bürger Bescheid wissen, ja. Also das sollte man vielleicht auch als Deutschland mal nicht so deutlich unterstützen, sondern ein bisschen Verständnis für diese Länder entwickeln.
Ja. Ja, und ich meine, ich hatte jetzt gerade, das ist jetzt vielleicht ein bisschen gemein, aber ich hatte gerade gestern wieder die Auseinandersetzung auf Twitter, deswegen, ich halte es auch für fatal, wenn wir bei allem Schrecken, den Russland anrichtet, alle internationale Politik und jegliche Auseinandersetzung damit jetzt nur noch anhand von Russland spiegeln und uns damit quasi selbst wieder in so eine Position bringen, wo, also, und das hatte ich jetzt schon ein paar Mal auch in Auseinandersetzungen mit Korrespondenten und Journalistinnen auf Twitter, dass sie dann halt irgendwie schrieben, ja, das ist hier irgendwie dieses Horrorgespräch von der Multipolarität, was dann da aufgebaut wird, quasi als Ziel von China, Russland und Co. Ja, und demgegenüber stellt man jetzt quasi wieder die westliche Hegemonie als strahlendes Modell, wo man jetzt irgendwie sagt...
Für wen ist das denn ein strahlendes Modell gewesen?
Genau, und das ist halt so ignorant. Und ich finde, man darf jetzt nicht nur, weil Russland halt seiner internationalen Verantwortung nicht gerecht wird und weil Russland einen brutalen Angriffskrieg führt, jetzt, finde ich, nicht das Reflektieren völlig einstellen und sich jetzt wieder auf so eine Position zurückziehen von, ja, also all unsere Bemühungen Richtung Frieden, Richtung wirtschaftlicher Entwicklung und so weiter richten wir jetzt quasi immer alle an Russland, ja, weil Russland ist der große Aggressor auf dem Planeten. Das ist halt eben, wenn man das globale Feld in den Blick nimmt, halt nicht der Fall, ja, sondern Russland mischt darin mit, aber Russland mischt darin mit genauso wie viele, viele andere geopolitische Player und Westafrika anhand allein von Russland zu erzählen, macht keinen Sinn. Es macht in vielen anderen Fällen auch keinen Sinn. Und wir tun uns damit keinen Gefallen, wenn wir es darauf runterbrechen. Ja, weil wir landen da wieder in den gleichen paternalistischen Bewegungen, wie wir sie halt eben schon immer irgendwie durchlaufen. Und ich habe das Gefühl, es wird gerade noch mal mehr. Ja, weil man sich auch so versucht, dagegen zu immunisieren. Und weil jegliche Kritik, die an den Westen gerade herangetragen wird, dann immer schon so runtergebrochen wird auf, nee, aber eigentlich stehst du ja auf der Seite Russlands. Ja, also ich hatte dann gestern eben die Auseinandersetzung von irgendwie über eine Aktion von den Linken, die sich dafür eingesetzt haben für globalen Frieden und da halt eben die besondere Verantwortung Deutschlands herausstellten und dann jemand meinte, ja, richtet das doch alles an Russland so. Ja, klar, wir können es jeden Tag an Russland richten, machen wir auch, aber es ändert nichts daran, dass Deutschland auch eine Verantwortung dafür hat, was es in der Welt anrichtet, ja, in Kombination mit Europa und wir einen wahnsinnig großen Impact haben und wir dürfen das aus meiner Sicht nicht darüber weg erklären, ja, und uns da in so einer Sicherheit wiegen, sondern wir sehen, dass die globalen Verwerfungen, vor denen wir jetzt stehen, sehr viel mehr damit zu tun haben, wie wir jahrzehntelang Politik gemacht haben. Als
ja, das sieht man, wie gesagt, ganz gut an dem Putsch in Gabun, von dem man ja auch sagen kann, vielleicht ist es auch eine Palastrevolution, ja, der da in Afrika, in Gabun geputscht hat, ist ja im Endeffekt auch einer, der dem Präsidenten sehr, sehr nahe gestanden hat und vom System profitiert hat. Also wie viel Putsch da wirklich ist, sei mal dahingestellt, vielleicht war es nur ein General, der in Gefahr geriet, demnächst seinen Job zu verlieren oder ich meine, ich hatte mich eine Weile schon mit Gabun beschäftigt, weil Macron war im März da. Mhm. Und da ging es um Naturschutz für den Teil des Landes, der natürlich so unberührter Urwald ist. Und da wollte man so eine Kooperation mit dem Land so finden und so. Und da dachte ich mir, beschäftige sich mal mit dem Land vor diesem Hintergrund. Und da habe ich dann halt auch mich mit dem Wahlkampf beschäftigt. Und da wurde einem sehr, sehr schnell, sehr, sehr deutlich, dass das kein Wahlkampf ist, sondern dass das eine manipulierte Wahl sein würde. Und an dem Wahltag kam dann halt natürlich nicht über deutsche Medien, sondern über englische Medien, hat man dann über drei Ecken mitbekommen. Also der Präsident hat das Internet ausgeschaltet und die so grundsätzlich auch Ausgangssperre verhängt. Mhm. Also was soll denn das bitte für eine freie Wahl sein? Und vor dem Hintergrund könnte man auch denken, na, vielleicht haben die Putschisten auch vorweggenommen, dass es definitiv einen Volksaufstand geben könnte, beziehungsweise einen Putsch auf anderer Seite und haben dadurch ihre Macht gesichert, indem sie den Präsidenten abgesetzt haben, der bisher ihre Macht auch gesichert hat. Und so ist das mit vielen afrikanischen Staaten. Das ist super tricky und super kompliziert. Und nur weil dann irgendwo vielleicht mal eine russische Fahne geschwenkt wird, vor dem Hintergrund könnte man auch sagen, naja, als Ablehnung gegen den Westen, weil alle wissen, der Westen hasst Russland. Ja, also schwenken wir jetzt hier mal eine russische Fahne, um unsere Distanz zum Westen zu symbolisieren. Ja. Das heißt nicht zwangsweise, dass diese Menschen irgendwie Verbündete von Putin sein wollen oder so. Naja, oder dass sie von ihm manipuliert sind oder dass das eine riesige Verschwörung russischer Geheimdienste ist, dass da diese ganzen Putsch ablaufen. Aber das kriegst du ja manchmal so als Gefühl mit, wie deutsche Medien diese Putschgeschichten so teilweise erzählen.
Ja, und es setzt sich dann eben auch auf Twitter und Co. durch, ne? Weil die Leute haben halt eben keine Ahnung und sie setzen sich damit nicht auseinander. Und letztendlich
ich meine,
können sie auch
ich
nicht
habe keine Ahnung. Berichterstattung. Ich muss nur zwei englische Artikel zu dem Thema lesen und weiß schon mehr, als die deutschen Medien mir erzählen.
eigentlich muss es unsere Berichterstattung aufnehmen. Und ich finde, es kann dann eben bei in so Ländern wie Niger kann dann nicht am Ende dann irgendwie in den Twitter-Kommentaren vielfach gelesen irgendwie dastehen. Ja, ah ja, jetzt geht der Plan von Russland total auf. So, das nächste sind jetzt irgendwie die 5 Millionen Geflüchteten, die jetzt irgendwie in Europa einlaufen. Also, das ist eine das ist unterkomplexe Darstellung von Weltpolitik. Es ist unglaublich. Ja, so funktioniert einfach nichts auf dieser Welt. Und
insofern haben wir dann auch den Bogen zum Anfang wieder gespannt. Denn auch hier würde ich sagen, ist das Problem eine ungenügende Aufarbeitung historischer Verantwortung Europas gegenüber dem Rest der Welt.
Ja.
Also auch diesen Part Kolonialismus haben wir in Europa und das ist auch die Verantwortung dann Deutschlands, weil wir Teil dieses Europas sind. Vielleicht haben wir nicht so viele Kolonien gehabt, aber wir sind auch Teil dieser Kolonialgeschichte. Dass wir das auch mal ein bisschen aufarbeiten sollten und dass wir dafür Verständnis haben sollten. Und warum haben wir nur so schlechte Medien und Journalisten da?
Ja, und wir müssen uns halt einfach der Komplexität stellen. Also wir kommen nicht daran vorbei, wenn wir uns damit halt eben im Big Scale beschäftigen wollen, dann müssen wir uns der Komplexität stellen und dann reichen halt 3,5 Minuten Interviews in den Tagesthemen mit irgendeinem Korrespondenten. Ja, ich habe schon mal Ärger dafür bekommen, weil ich es, glaube ich, unterschätzt habe, wie viele Korrespondenten in Afrika tatsächlich unterwegs sind von öffentlich-rechtlichen. Aber es sind nicht sehr viele. Ja, und die meisten sitzen irgendwo in Kairo rum und fliegen dann mal für einen Tag irgendwo hin, um dann darüber zu berichten, was in Südafrika los ist. Ja, und das kriegen wir dann 3 Minuten ausgestrahlt. Diese Perspektive, die sie dann da in 2 Tagen irgendwie gesammelt haben, die sie alleine da irgendwie arbeiten müssen oder mit einem Team aus 3 Leuten.
Wahrscheinlich in der Hotellobby.
Ja, und es ist diese Berichterstattung, die dabei rauskommt, die wird der internationalen Komplexität einfach nicht gerecht. Ja, und das sieht man, das spiegelt sich dann leider eben auch darin, was dann halt eben bei uns an Wahrnehmungen halt irgendwie entsteht. Und man muss sich damit ja auch nicht beschäftigen, ja, aber dann soll man es vielleicht einfach lassen, als dass man es dann jetzt irgendwie einfach runterbricht auf, ja, okay, hier sind wir, der Westen und da ist Russland und der Rest ist halt irgendwie so unser Spielball, ja, unser Spielfeld, auf dem wir uns jetzt hier irgendwie bewegen. So, weil jedes einzelne dieser Länder, und es war ja mit dem Niger genauso, du musst da auch nicht tief reinblicken, ja, sondern es reicht eine relativ kurze Recherche, um festzustellen, was in diesem Land halt irgendwie schiefläuft. Ja, das ist alles aufgearbeitet, aber es kommt bei den wenigsten Menschen an. Und es stellt uns natürlich auch vor Herausforderungen, ja, weil wir müssen uns dann eben der eigenen Geschichte stellen und das ist und auch der eigenen Gegenwart und das sind schwierige Fragen, wie halt eben auf Sanktionen, mit Blick auf Sanktionsregime wie in Niger und Co., was wir da jetzt eben vorhaben. Und es ist wesentlich schwieriger, das so zu besprechen und dazu Antworten zu finden, als wenn man jetzt einfach sagt, ja, es sind ja halt die bösen Russen, die halt jetzt irgendwie überall Propaganda streuen, aber so ist es nun mal, wenn man sich mit Komplexität beschäftigt. Ja, es gibt keine einfachen Antworten.
Also, nachdem ich von meiner eigenen Bundesregierung als Propagandistin auch geoutet wurde
ja, du hattest ja auch
das und als Expertin genau. Für Propaganda,
ja.
kann ich nur sagen, Propaganda ist wirklich gefährlich. Ja, wir sehen es ja auch in diesem Buch, zu welchem Gewaltexzessen Falschinformation, Desinformation und am Ende des Tages ja Propaganda führen kann.
Ja.
Aber zum Glück leben wir in einer Welt, in der es soziale Medien gibt und das Internet. Und das versetzt dich und mich in die Situation, tatsächlich mal den ein oder anderen Artikel zu lesen, der nicht irgendwie von Öffentlich-Rechtlichen geschrieben wurde, stimmt, die irgendwo ja. In einer Hotellobby sitzen. Aber die meiste, also der große Teil der Bevölkerung kommt leider nicht in diesen Genuss. Weil es auch unverantwortlich ist zu erwarten vom Publikum, dass sie jeder Information hinterherrennen. Und ich finde es durchaus gefährlich. Nur weil wir uns jetzt alle darauf geeinigt haben, dass Putin das absolut Böse ist. Ja, darüber müssen wir ja gar nicht diskutieren. Aber alles Schlechte der Welt, Putin in die Schuhe zu schieben, ja, ist super einfach, aber super gefährlich.
Ja,
weil man dann aus der eigenen Verantwortung für das eigene Handeln und die politischen Folgen daraus sich rausreden kann und sagen kann, nein, Putin ist schuld. Es hagelt, Putin ist schuld. Schlechtes Wetter, Putin ist schuld. Die Straße ist nicht geteert, Putin ist schuld.
Ja.
Also wirklich für alles kann man dann Putin die Schuld geben. Nur nee, das Problem ist, das löst erstens die Probleme nicht. Und zweitens, wer verantwortet sich dann überhaupt noch für irgendwas? Ja. Da kann man wirklich alles, also Schindluder treiben, was man so kann, weil man alles Böse dann einer Person zuschieben kann oder auch Russland in dem Fall so grundsätzlich. Und das führt dann in meinen Augen wieder so zu Handhabungen und Ausreden, die dazu führen, dass wirklich Massenmord begangen werden kann. Ja?
Ja, naja, das ist letztendlich.
Das ist ja für das höhere Wohl.
Das ist ja die Angst für die Zukunft, vor der wir uns irgendwie immunisieren müssen, ja, wo wir einfach, und das gilt für den Journalismus, wie für jeden einzelnen von uns halt einfach auch genauer hinschauen müssen, ja, dass wir eben das nicht einfach durchlaufen lassen. Und das, was du jetzt gerade schilderst, ich meine, das haben wir auch auf anderen Politikfeldern, das liefert natürlich immer Vorschub, ja, wie dann eben Annalena Baerbock, die halt irgendwie, dieser grandiose Clip, ja, wir müssen Waffen liefern, damit Kinder hier was zu essen haben, oder was war das, was
sie da gesagt hat?
Irgendwie sowas. Und ich
also
meine,
wir müssen jetzt Saudi-Arabien diese Waffen liefern, das tut mir auch sehr, sehr leid, aber das müssen wir machen, damit Lisa Geld für die Kinder hat.
Genau.
Lisa kriegt übrigens kein Geld für die Kinder.
Das ist auch so unterkomplex und da müssen, finde ich, sowohl der Journalismus als auch als wir als Gesellschaft halt einfach einfordern, dass man uns da Komplexität aufdröselt oder dass man sie zumindest anerkennt.
Ja, also. Aber jedes Mal, wenn Annalena Baerbock wieder so einen Bock schießt, ja, und Leute das kritisieren, dann heißt es ja immer, naja, das sind so die typischen Putin-Trolle.
Ja, genau. Ja, das ist halt.
Und dann traut man sich auch nicht mehr zu kritisieren, weil man sich denkt, den Shitstorm brauche ich jetzt nicht.
Ja, kannst du dich noch an Venezuela erinnern, als alle demokratischen Staaten im Westen in Venezuela den Putsch unterstützt haben und es auch einfach der Journalismus auch einfach so übernommen hat? Und es
ja,
war einfach auch
ich meine, es war ein Propaganda. Putsch.
Also es war wirklich pure Propaganda. Also wirklich, beschäftigt euch damit nochmal. Ja, wir haben das hier alle völlig vergessen, aber es ist absurd. Also und da treten genau die gleichen Mechanismen hervor, über die wir jetzt historisch gesprochen haben. Ja. Und das ist jetzt wie lange her?
Das
10 Jahre?
Nicht so lange her.
Wenn überhaupt, ja. Und der komplette deutsche Journalismus ist darauf angesprungen, ja, und hat diese...
Ja,
hat
weil es auch die Story Bilder der Amerikaner verbreitet. War. Die Amerikaner ja. wollten, ich weiß schon gar nicht mehr, wen sie sich da ausgesucht hatten, aber auf alle Fälle den gewählten Präsidenten, den wir alle kacke finden, aber den wollten sie halt weggeputscht haben. Und das Blöde an der Demokratie ist halt, er war halt gewählt. Und ja. zwar in doch relativ fairen und freien Wahlen. Und dann zu sagen, aber wir machen das für die Demokratie, die demokratische Entscheidung der Bevölkerung einfach mal zu ignorieren und jemanden einzusetzen, der den Amerikanern lieber ist, das wurde überhaupt nicht hinterfragt.
Nee, ja? Null. Nee, und da wurden auch einfach die Bilder weiterverbreitet, die es halt gab. Sie wurden nicht geprüft. Man hat halt die eigene Zeit nicht investiert. Und ich glaube, das ist an ganz vielen Stellen immer wieder das Problem. Ich meine, selbst auf den niedersten
Selber Level, denken.
Ja, ist ich meine, wir haben eine Debatte in Deutschland
im öffentlich-rechtlichen Rundfunk.
Ja, wir haben immer noch eine Debatte in Deutschland darüber, dass doch bitte der deutsche Journalismus nicht einfach Polizeimeldungen so übernimmt. Ja, also da kann man ja schon anfangen. Ja, es ist, ihr müsst die eigene Arbeit
investieren. Du hast die Anforderungen, ja.
Es geht einfach nicht. Und Journalismus ist mehr als einfach nur immer zu senden, was euch Leute gesagt haben irgendwie, sondern man muss dann halt eben auch die Minimalrecherche investieren. Und ich hätte mich wirklich sehr gefreut, wenn mir das in irgendeiner Form, und ich habe mich ja wirklich sehr bemüht darum, Formate zu finden, in denen es aufgearbeitet war, in der Hoffnung, sie für meinen Podcast auszuschlachten. Aber es gab einfach nichts. Und das kann nicht sein. Wir können nicht so viel Geld in gerade auch ein öffentlich-rechtliches Mediensystem pumpen und dann kommt dabei am Ende nichts raus. Und das ist einfach blankes Desinteresse und das können wir uns in den globalen Entwicklungen, in denen wir uns bewegen, nicht erlauben. Zumindest, wenn wir nicht die gleichen Fehler immer wieder wiederholen müssen, weil dafür müssen wir über unser eigenes Handeln reflektieren und da müssen dann eben auch politische Forderungen daraus entstehen können, die man dann in Richtung Politik richtet, ja, also da, wir sind da noch am Anfang von einem Diskurs und es geht nicht, dass wir den einfach so unterbinden. Ja.
Ja, echt schade, dass wir da noch am Anfang sind. Ich meine, ja. Kolonialismus ist ja schon eine Weile älter und viele Staaten haben den schon eine ganze Weile hinter sich gelassen, aber naja, es ist immer gut anzufangen.
Ja, genau, es ist immer gut anzufangen. Ja.
Heute ist der erste Tag, morgen können wir darüber weiterreden. Ja. aufarbeiten, ganz, ganz wichtig. Ich habe demnächst auch einen Historiker, also ich habe ja hier andauernd Historiker, ja. Aber Gespräche mit zwei verschiedenen Historikern. Der eine ist Herr Zimmerer, der hat, ja genau, Jürgen Zimmerer, der hat das Buch geschrieben, Erinnerungskämpfe, neues deutsches Geschichtsbewusstsein. Das passt ganz gut. Und der andere ist Kim Totzi, der hat über den deutschen Kolonialismus geschrieben, ja. Also wie man auszog aus Hamburg und Bremen, um einen Platz an der Sonne zu gewinnen.
Naja, der schöne Platz an der Sonne, ja.
Und ich denke, das passt hier dann auch ganz gut in die Reihe von dem, was wir hier besprochen haben.
Ja, sehr gut.
Aber nähern wir uns mal dem nächsten Projekt. Ja. Also diese Woche setzen wir uns dann noch zusammen und wir reden über alles, was Jenny in der Sommerpause beschäftigt hat, was liegen geblieben ist. Ich bin mir ziemlich sicher, einige der Clips hast du schon an anderer Stelle besprochen. Aber ich muss das loswerden. Und wir werden über meinen Propaganda-Auftritt reden.
Das Achso, ja, das können wir auch gerne machen.
Du warst an dem Tag nicht da. Ich hätte mentale Unterstützung
gebraucht. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das haben wir auch sehr leid. Also dieser Typ war ja wirklich, ich spare mir jetzt hier Kommentare, weil sie werden unflätig. Aber der Typ war einfach sehr schwer zu ertragen, ja.
Ich bin danach auf ihn zu. Ich war sehr erbost. Ja, ich war sehr, sehr erbost, weil ich Bürgerin bin und an dem Tag eine Frage gestellt habe und der Regierungssprecher mir Propaganda vorgeworfen hat.
Ich finde, es ist einfach kein Umgangston. Also wenn du nicht in der Lage bist, sowas zu gestalten, wie halt einen offenen Tag unter Fragen anzunehmen und darauf zu antworten, sondern wenn aus deinem Blick schon sagt, du hast keinen Bock und ihr seid mir alle völlig egal, mit euch muss ich mich nicht auseinandersetzen, dann lass es sein. Also.
Ja, ich bin, wie gesagt, nach meiner Frage, nachdem die Sache zu Ende war, zu ihm gegangen und habe ihn gefragt, Sie sprechen also für Olaf Scholz. Ja? Finden Sie es anständig, einer Bürgerin am Tag der offenen Tür der Bundesregierung als Sprecher für Olaf Scholz Propaganda vorzuwerfen? Ja. Und dann ist er aufgestanden und gegangen. Ja. Ich habe ihm gesagt, Sie sind unanständig. Damit muss ich wohl leben. Also ich möchte nochmal darauf verweisen, dass ich Brandenburgerin bin. Die letzte Wahl, an der letzten Bundestagswahl habe ich nur teilgenommen, um hier einen AfD-Vollpfosten total irren Kandidaten zu verhindern. An dem Tag hatte ich null Bock, überhaupt noch an irgendeiner Wahl teilzunehmen, selbst um die AfD zu verhindern. Warum gehe ich überhaupt zur Wahl, wenn der Sprecher des Bundeskanzlers bei der SPD mir Propaganda vorwirft? Ja, dass ihm die Frage nicht gefallen hat, ist mir schon klar. Aber man kann das doch anders handhaben. Und er ist doch Pressesprecher, er ist doch Experte. Er hätte alle möglichen Arten von Antworten finden können. Also das lehne ich jetzt ab. Also die Situation ist komplett. Jede mögliche Antwort. Ich hätte eine bessere Antwort auf meine Frage gefunden als der Volltrottel.
Ja, aber das ist halt einfach, also es ist halt einfach pure Arroganz, die halt da auch aus ihm herausspricht. Und ich meine, er ist sich halt auch irgendwie da sehr, sehr sicher, wer ihm gegenüber sitzt, weil du hast halt Russland schon erwähnt. Das heißt, in seinem Kopf gehen dann direkt auch so die Warnlampen an, ne? Dass jetzt irgendwie, da muss er sich jetzt auch mit einem Putin-Troll oder so auseinandersetzen und dann ist er gar nicht mehr in der Lage, letztendlich eine diskursiv irgendwie bereichernde Antwort zu geben, sondern es ist dann, es sind die gleichen Mechanismen, wie man sie auf Twitter auch kennt. So, man schreibt irgendwas Kritisches und darunter sammeln sich dann Leute mit so komischen Nachfragen. Man denkt sich so, darum ging es doch gar nicht. Ja,
aus jeder Pore seiner Körpersprache und seiner Antwort hatte ich das Gefühl, strotzt Arroganz und Überheblichkeit.
Voll.
Und das sorgt, also in einer Zeit, in der die AfD aufsteigt, ja, und zwar lichtgeschwindigkeitartig, sich da in diese Bundespressekonferenz zu setzen und so eine Körpersprache zu haben, so eine Art der Antwort, wo die Distanz zwischen Bürger und Regierung schon erheblich ist, ist es wirklich Gift, sich so zu verhalten.
Ja.
Also ich war konsterniert. Und da habe ich mir gedacht, so, du Arschloch. Aber ich finde es auch interessant, dass er seitdem nicht wieder in der Bundespressekonferenz war. Jetzt war er natürlich in Merseburg. Oder wo war diese Koalitionstreffsache?
Meseburg.
Es gab aber in den 2 Wochen auch wieder keine Frage zu Bergkarabach von den etablierten Medien in der Bundespressekonferenz, was ich sehr, sehr interessant fand.
Nee, es ist jetzt, ich meine, du hast es ja dann auch retweetet und so, es gibt jetzt schon ein paar Berichte dazu, ja. Aber die Politik schweigt, ist dann doch einigermaßen tot, ja.
Also die Berichte kommen von den üblichen Verdächtigen. Ich beschäftige mich seit 3 Jahren damit und ich weiß ganz genau, wer diese Berichte schreibt und vielleicht waren einige Redaktionen ja mittlerweile peinlich berührt, dass die einzige Frage zu dem Thema seit 8 Monaten Aushungern von einer Bürgerin kam.
Es ist ja auch nicht immer Böswilligkeit, sondern wenn man so ein bisschen weiß, wie so mediale Mechanismen funktionieren, sondern es sind natürlich immer die gleichen Fragen und Themen, mit denen man sich beschäftigt, weil man natürlich in so einem gewissen Bubble auch drin hängt und weil man sich natürlich auch anschaut, was bei den anderen ist, weil wir alle auf Twitter hängen und da nichts anderes tun können, als uns die 25 Antworten auf die 25 Fragen von Aiwanger durchzulesen. Ne?
Ja, es ist gar nicht so leicht. Ich sehe schon, auf Twitter gehen die rum. Ich habe es mir noch nicht angeguckt, um ehrlich zu sein.
Es ist gar nicht so leicht, den Weg nach außen anzutreten und sich quasi mit so ein bisschen abseitigen Themen, die halt nicht allgegenwärtig sind, zu beschäftigen. Und ich meine, da arbeiten dann natürlich auch Journalistinnen zum Teil gegen ihre eigenen Publikationen an, ne? Weil sie dann eben sagen, das ist ein wichtiges Thema für mich und dann sitzen sie in der Konferenz und der Chefredakteur ist so, ja, aber es ist für unsere Leser kein wichtiges Thema, interessiert sich keiner dafür. So.
Ich hätte doch wenigstens einmal noch irgendwann in den nächsten Wochen und Monaten dann doch die Frage an Herrn Hebestreit, ob er sich dafür nicht entschuldigen möchte.
Das wird er höchstwahrscheinlich nicht.
Das wird er nicht tun, aber ich möchte, dass ihm jemand die Frage stellt.
Die Frage wäre auf jeden Fall angemessen. Vieler sitzt ja bald wieder da.
Jedenfalls, das werden wir noch genüsslich nochmal, weil mich das wirklich extrem aufgeregt hat.
Ja.
Ja, also das Thema, die Antwort, die Überheblichkeit und alles daran, ja.
Ja.
Wir werden sicherlich noch über Distanz von Regierung und Bürger, wachsende Distanz reden müssen, die gegenseitige Misskommunikation, vor allem wenn wir jetzt Richtung 2024 gehen.
Ja.
Aber es ist wirklich mit Händen zu greifen, wie dieses unser Land, unsere Demokratie droht in den Abgrund zu stürzen und wir Pressesprecher und Politiker haben, die den, also die katastrophale Lage immer noch nicht so richtig checken.
Ja.
Ja. Die nehmen das, glaube ich, nicht ernst genug und es macht mir Angst, um ehrlich zu sein. Aber
nee, verstehe ich, ja.
Aber
es ist auch für uns alle eine Herausforderung, wenn man immer so, weiß nicht, ich habe mich früher immer gedacht, so merkt man, wenn man historische Phasen durchlebt, ja oder nein? Und dann dachte ich immer so, naja, natürlich nicht, weil man ja immer nur im Rückblick eben auf die Geschichte schaut und dann macht das natürlich Sinn und man teilt es so ein und von da und da war die Phase und dann begann die und die Phase, ne, immer in diesem Rückblick. Und jetzt hat man irgendwie das Gefühl, wir leben in historischen Zeiten, das fing spätestens mit Corona an, wo man so dachte, okay, ja, das ist ein Ereignis, passiert einfach nicht so oft, ja, das muss historisch sein. Irgendjemand wird es festhalten.
Du spürst es, irgendwas gerät ins Rutschen.
Ja, und es ist aber gar nicht in dieses Mindset überhaupt hineinzukommen, ja, um jetzt mal diesen etwas schwierigen Begriff zu benutzen, dass man sich halt eben in so Extremsituationen bewegt und dass es vielleicht jetzt tatsächlich mal drauf ankommt, ja, wenn es eben um Demokratie bewahren und solche Sachen geht. Daran knapsen wir noch ganz schön rum und da merkt man auch einfach, der sowohl der Journalismus als auch die Politik selbst, die hat noch überhaupt keinen Modus dazu gefunden, ne? Also die Menschen ziehen sich zurück, sind orientierungslos und Olaf Scholz sitzt dann in irgendwelchen Interviews und man so, ja, es geht mir gut, kriegen das schon hin und so und alle Menschen sind so, oh mein Gott, gib doch mal irgendeine Ansprache, mit der man was anfangen kann, so.
Gib mir doch das Gefühl, dass du verstehst, ja, dass es hier echt eng wird.
Merkt man natürlich auch in seinem eigenen Umfeld bei Freundinnen und Freunden, die sich nicht so viel mit Politik beschäftigen, ja, also da ist es ja genauso, ne, und da wird jetzt auch Politik Thema, obwohl es vorher jahrelang kein Thema war, ja.
Ja, und wenn es bei den Kreisen, die sich nicht wirklich mit Politik beschäftigen, sondern, gehe ich halt mal zur Wahl, so denken,
ja,
dann weißt du ganz genau, also hier könnte es kritisch werden.
Ja.
Aber naja, 150 Jahre SPD und der Kampf für Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit wird dann halt ein Ende finden mit Olaf Scholz. Das war dann das Ende der SPD. Herzlichen Dank und das war dann das Ende der Demokratie. Müssen wir durch die Phase? Was danach kommt, wird sicherlich kritisch. Aber ja, lass uns dann nochmal vielleicht diese Woche mit ein paar Clips darüber reden.
Ja.
Das ist dann auch meine mentale Aufarbeitung dieses ganzen Komplexes. Ich fand es ja so lustig, dass wir am Tag davor bei Nancy Faeser waren und dann hast du leider gefehlt. Ja. Weil ich dachte, ich brauche jetzt mal Feedback. War meine Frage wirklich so schlimm? Ja, Jenny fängt ja dann immer gleich an sich selbst zu zweifeln. Das hat mich eine Woche lang beschäftigt.
Nee, aus meiner Sicht war das Problem der Modi, in dem der Typ halt war. Du musstest gar keine Frage stellen. Ich habe in sein Gesicht geschaut und ich wusste einfach, das ist nichts, wo er denkt, das ist Teil seines Jobs. Also die Kommunikation mit BürgerInnen, warum? Will ich nicht. Und dass man ihn da so richtig hinzwingen musste und er dann so dachte, oh scheiße, heute ist Tag der offenen Tür, jetzt muss ich mir diese Fragen anhören.
Ich glaube, er war auch ganz schon happy, dass Thilo Jung nicht
da war. Und dann schon so ein Mindset da angetreten ist von, oh, hier sind nur Idioten, jetzt kriegst du dumme Fragen gestellt zu Schuldenbremse und Sondervermögen und sowas. Und dann hörte er bei dir so das Stichwort Russland und war direkt so, oh mein Gott, da sitzen sie, die Querdenker und Russland-Bots und so. Und dann brach es einfach so aus ihm heraus in all seiner Arroganz, ja.
Okay, was bricht denn beim nächsten Buch bei uns heraus?
Ach so, ja.
Guck mal auf die Liste.
Was wir hier noch am Start haben. Genau, schau mal auf die Liste.
Ich habe ein neues Buch draufgesetzt, und zwar von Ulrich Menzel, Wendepunkte am Übergang zum autoritären Jahrhundert. Das kommt erst noch. Ich hatte es beim Surkamp Verlag bestellt und wollte mit Ulrich Menzel reden, aber der Surkamp Verlag, ich weiß nicht, was mit diesem Verlag ist. Es ist unglaublich schwierig, Autoren beim Surkamp Verlag für den Podcast zu gewinnen. Ich kann eine Hand abzählen, wie viele Autoren es bisher aus Surkamp in diesem Podcast geschafft haben. Das passiert mir bei keinem anderen Verlag.
Interessant.
Aber es liegt nicht an mir. Ja, es liegt offenkundig nicht an mir.
Es liegt an Surkamp.
Ich habe schon ganz andere Leute hier in diesem Podcast gekriegt. Aber ich möchte halt unbedingt über dieses Buch reden, wenn es dann erscheint. Und deswegen habe ich es auf die Liste gesetzt.
Welches Buch?
Wendepunkte.
Wendepunkte, okay.
Aber das kommt, glaube ich, erst im Oktober.
Mhm.
Also, guck mal rein.
Ja. Ich würde jetzt auch, ich habe die Liste auch gar nicht im Kopf. Ich würde auch schauen, wir schauen einmal rauf und dann gucken wir, dass wir ein Thema finden, was uns vielleicht auch irgendwie aktuell relevant erscheint.
Übrigens, Herfried Münkler hat aufgesetzt, wenn das erscheint. Welt in Aufruhr, die Ordnung der Mächte im 21. Jahrhundert.
Eieiei, der Herfried wieder.
Den hatte ich noch nicht. Also wir wollten ja nochmal über sein Kapitel sprechen, wie Kriege enden.
Hm.
Vielleicht können wir das dann einarbeiten.
Ja, das können wir natürlich auch machen. Sorry, ich versuche hier gerade die Liste zu finden. Das ist immer wieder schwierig. Da haben wir sie. Okay. Okay, aber es ist auch einfach viel, ja. Ich glaube, da muss ich auch noch.
Ich habe schon wieder was runtergestrichen.
Du hast schon wieder was runtergestrichen?
Ja.
Naja, man muss die sich ja dann auch immer anschauen. Weil ich meine jetzt bei Wendepunkte am Übergang zum autoritären Jahrhundert, obwohl das macht, doch, da checkt man, worum es geht. Bei manchen ist man sich immer nicht so sicher, auch bei welchen, die ich hier raufpacke.
Ich weiß zum Beispiel nicht, worum es bei Doom geht.
Ach so, ja, genau. Doom, naja, ist letztendlich eine Geschichte der Katastrophen, wenn man so will. Also der großen, ist natürlich ein Buch, was im Zuge der Corona-Krise entstanden ist.
Mhm.
Und dann halt eben so den Rückblick macht auf die großen Katastrophen und wie Katastrophen quasi unser Leben und unseren Umgang miteinander bestimmen. Aber ich habe auch nur angelesen. Also ich habe es hier, aber ich wollte es eigentlich mal im Urlaub mitnehmen, aber es war mir zu schwer.
Also es ist ein dickes Buch.
Das ist ein dickes Buch. Es ist ein wirklich dickes Buch. Es ist ein schönes Buch, aber es ist ein sehr dickes Buch.
Keine Angst, dafür habe ich dir sozusagen eine Dreierkonstellation an Büchern von Jared Diamond draufgepackt. Krise, Kollaps und Arm und Reich. Ja, mhm. Also das ist auch so historisch. Er selber ist ein Biologe. Darüber müssen wir sicherlich nächstes Jahr dann Stückchen für Stückchen reden. Also alle diese Bücher, die Jared Diamond geschrieben hat, eine Offenbarung.
Ja. Ja, wie ich meine, wir können ja auch mal wieder Innenpolitik machen oder so.
Ja, versuchen wir innenpolitisch mal was zu finden.
Genau, ich schaue mal, dass wir innenpolitisch was finden. Genau, finde ich gut. Okay, dann machen wir hier einmal den Wechsel. Wunderbar.
Außenpolitik macht uns sonst verrückt.
Nee, ja, ich glaube, dieser Wechsel tut auch immer schon so ganz gut, bevor man sich dann nur noch in den Sphären beschäftigt. Ich neige dann auch immer dazu, die Innenpolitik so ein bisschen liegen zu lassen, weil ich dann keinen Bock mehr habe auf Aiwanger, Söder und Co.
Also das nächste Mal, wenn wir reden, ist sicherlich Bayern- und Hessenwahl.
Ja, genau. Das auf jeden Fall, ja. Ja, das wird ja jetzt alles wieder steil. Da kann man auch mal über den Konservatismus reden und so.
Ja, also ich habe auch ganz, ganz fest vor, das technisch noch umzusetzen, dass ich mir das live angucke ab 17.30 Uhr und dann die Verkündung. Wenn ich das technisch umgesetzt bekomme, können wir das ja live machen.
Ah, okay, ja, das ist auch lustig. Das finde ich auch.
Also, dass man das mal irgendwie bei Twitch oder so, damit im Twitch-Universum mal was Vernünftiges politisch ist. Ich muss sagen, ich war in der Sommerpause gut begeistert und unterhalten. Denn es gab im politischen Twitch-Universum so dezente Auseinandersetzungen, wo sich dann jeder gegenseitig irgendwie den Anwalt angesetzt hat. Und ja, Bericht oder in jedem Video von diesen Twitch-Leuten war eine: Ich schicke dir übrigens eine Unterlassungsklage.
Ach, Hammer. Das verstehe ich auch null, was da abgeht.
Ich habe nicht verstanden, worum es ging. Es war nur sehr unterhaltsam.
Ja. Nee, man sieht halt immer so 17 Leute irgendwie geführt in den Videos, weil es halt eine Reaktion auf die Reaktion der Reaktion der Reaktion ist. Und ich frage mich, ob das überhaupt noch. Also ich glaube, oder sagen wir mal so, ich mache jetzt mal die klare Antwort. Ich glaube nicht, dass das irgendwas mit Politik zu tun hat. Das ist einfach nur persönliches Spektakel, mit dem man
Geld verdient. Ja, das denke ich auch. Also an einem Punkt war es definitiv nur noch persönliches Spektakel. Und dann geht es natürlich auch darum, sich gegenseitig irgendwie die Reichweite hochzuschaukeln.
Ja.
Und das kann dann über diesen Konflikt und diesen Beef gegeneinander. Aber es hat mit Politik überhaupt nichts zu tun.
Ach, es sind auch so nervige Debatten. Also ich will jetzt, jede Woche geht es wieder darum, ist jetzt links Vogue oder das darf nicht Vogue sein und so. Und ich finde das so irrelevant. Also im größeren Kontext. Ich meine, wir haben doch reale Politik, mit der wir uns beschäftigen müssen. Reale Probleme, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und wenn dann eine Linke quasi auch so in dieses Kulturkampfding so völlig abrutscht, das finde ich so einfach so uninteressant irgendwie. Ich mache mir keine Freude, mich damit zu beschäftigen. Ja, aber das ist auch eine Welt für sich. Vielleicht bin ich dafür auch einfach schon zu alt. Vielleicht ist es das. Vielleicht bin ich nicht mehr die Twitch-Jugend.
So, also, was haben wir denn innenpolitisch auf der Agenda?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben gar nicht so viel, oder?
Na, ich muss zugeben, es ist nicht allzu viel Innenpolitisches aktuell drauf. Hättest du ein Buch, das dir spontan einfallen würde?
Nee. Wolltest du nicht Noam Chomsky lesen?
Ja, klar. Aber so richtig Innenpolitik ist es ja nicht.
Ja, okay, man könnte jetzt so die Konsensfabrik, die politische Ökonomie der Massenmedien, kann man jetzt natürlich anhand von politischen, medialen Entwicklungen hier besprechen. War es hier nicht noch irgendwas, was ich so ganz interessant fand? Oder wir machen wieder was Historisches? Oder was warte ich denn hier gerade? Ach so, das fand ich auch gar nicht so schlecht. Die Wiedererfindung der Nation, warum wir sie fürchten, warum wir sie brauchen. Das fand ich auch ganz interessant.
Welches ist denn das?
Das ist von Aleida Aßmann.
Oh, das hatte ich mittlerweile. Hatte ich das noch drauf?
Das ist am 9. Januar 2022 hinzugefügt.
Ist eine Weile her, ja.
Ja.
Ich meine, da ist auch noch die Verlockung des Autoritären von Anne Applebaum.
Oh, das finde ich auch nicht schlecht.
Das wäre ja auch was Innenpolitisches.
Ja, ja.
Und das liegt ja auch schon eine ganze Weile. Das ist das zweite Buch, das ich praktisch hinzugefügt habe.
Ja, dann lass uns das doch machen. Das ist doch gut.
Okay, Anne Applebaum, sehr gut. Das ist auch nicht so dick.
Ja, finde ich gut. Okay, ja, Verlockung des Autoritären, warum antidemokratische Herrschaft so populär geworden ist. Okay, ja, das finde ich gut.
Sehr gut. Das andere von Almeida finde ich jetzt gerade nicht. Habe ich das schon? Ach nee, da ist es ja. Stimmt. Stimmt. Nee, darüber müssen wir auch mal sprechen. Ja, aber zuerst die Verlockung des Autoritären. Das passt so gut in die Zeit. Dann können wir vielleicht erklären, warum die AfD so verlockend ist.
Ja, genau. Okay, machen wir so. Wunderbar.